Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Jörn. Guten Abend zusammen oder guten Tag.
Guten Abend. Ja, wie immer, wann ihr uns hört, das wissen wir ja nie so richtig.
Beim Joggen, beim Bügeln.
Ich werde dann demnächst auch mal bügeln beim Podcasten.
Bist du nicht
ausgelastet? Du hast vor, eine Magic-Folge zu machen.
Irgendwann ja. Da muss man aber erst viel recherchieren, weil Magic ist ja ein sehr komplexes Thema und ein sehr einflussreiches Thema in Bezug auf Brettspiele. Nicht so wie Elisabeth oder so.
Also ich muss ja immer noch sagen, das ist jetzt also passiert die letzten Tage, dass irgendwie diese Diskussion auf Twitter war, dass Björn gemeint hat, dass Magic genauso wie Elisabeth
asymmetrisch ist.
Und daraus erwuchs sich immer mehr und mehr irgendeine Diskussion, bis irgendwann der Ruf danach laut wurde, dass wir eine Magic-Folge machen, worauf ich gesagt habe, auf keinen Fall mit mir, weil ich Magic nicht, also ich mag diese Art von Spielen nicht, ich habe sie nie gespielt, sie interessieren mich nicht. Ich will
falsch.
Sie auch nicht spielen.
Das ist aber falsch.
Ich will sie nicht spielen.
Ja, das ist
mir
falsch.
Egal, ich will sie nicht
Deine
spielen.
Deine Meinung ist falsch.
Ich spiele auch keine 18XX.
Ja, richtig. Aber wenn du jetzt anfängst, Magic mit 18XX zu vergleichen, dann hast du aber echt einen, also nein.
Nein, ich vergleiche sie nur in der Hinsicht, dass sie mich nicht interessieren. Aber ne, ich habe mich breitschlagen lassen, wir machen eine Magic-Folge. Wann, kann ich euch nicht sagen, weil der gelbe Bär und ich, wir sind uns noch nicht einig, ob ich vorher Magic gespielt haben muss oder nicht.
Muss sie leider. Aber was heißt leider? Sie muss zumindest das System ein bisschen einmal gesehen und gespielt haben. Das macht sonst keinen Sinn.
Ich denke halt immer noch, dass es reicht, wenn wir einen Gast haben und wir haben ja einen ganz tollen Gast, der kommen möchte. Der Matthias Natsch hat sich angekündigt und das wird doch reichen, oder? Und ich bin dann so dabei.
Du bist dann so dabei. Ja, das ist genau
so.
Das sind diese Art von Podcasts nach dem Motto, ah, da ist auch eine Frau dabei. Super, Martina. Da hast du das hier alleine fast im Alleingang aufgebaut und dich als kompetente Person mit weiblichem Geschlecht etabliert und dann möchtest du dich, ich bin dann dabei. Nee, du trittst selber deine ganze Emanzipation hier in die Tonne. So geht das nicht.
Ah ja, wir gucken mal. Also dementsprechend, das ist mal im Grobplan mit drin und wir gucken, wann wir das realisieren. Magic.
The Gathering. Oder die Zusammenkunft, wie es damals eine Zeit lang hieß.
Ja, wir müssen jetzt nicht auch noch darüber reden. Oder möchtest du über Magic reden?
Ich habe es nicht gespielt.
Du durftest endlich über Bärenpark reden, hm? Richtig lang.
Ja, durfte ich, danke. Danke. Da muss ich mich nicht für bedanken. Das ist selbstverständlich, dass man über Bärenpark reden möchte. Ja, und irgendwann reden wir über Magic, weil Magic ist toll. Ich habe viel Zeit mit Magic verbracht.
Was ist noch so auf Twitter passiert? Ich habe das Aufstehrätsel vertreten.
Yay.
Das läuft jetzt auch noch bis heute, bis ihr das hört.
Das läuft auch danach noch?
Ja, das Aufstehrätsel läuft noch weiter dann wieder vom Brettwelten. Dem ging es halt nicht gut und er hat ein Bild gepostet, wo wir uns alle, glaube ich, ziemlich Sorgen gemacht haben. Und daraufhin habe ich natürlich direkt angeboten, weil er dann meinte mit hier, ich weiß nicht, wie regelmäßig das kommen kann und so. Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, komm, ich habe ja schon mal, wir beide haben ja schon mal Vertretung gemacht, habe ich einfach gesagt, dann mache ich Vertretung. Und da war er auch ziemlich froh drum und dann habe ich alle zur Hilfe gebeten und das war total toll, weil ich wirklich von allen Seiten Bilder bekommen habe und Aufstehrätsel bekommen habe und wer dann wie der Moritz zum Beispiel, bei dem weiß ich, dass das auch geht. Der hat das dann selber gemacht. Dann hat er mir das mal ganz abgenommen. Und so haben wir uns das ein bisschen geteilt. Und so lief die Vertretung jetzt auch eigentlich ganz gut. Und jetzt fängt er ab Montag wieder an. Also wenn ihr das hört, ist das erste Aufstehrätsel vom Brettwelten schon wieder gekommen. Aber deswegen liebe Grüße und weiterhin gute Besserung. Und vielleicht muss man auch manchmal sich ein bisschen Zeit für sich gönnen.
Das musst du gerade sagen. Du Workaholic.
Ja, ich bin mitten in der Organisation für meine Spieleveranstaltung an Karneval. Die wird aber diesmal ein bisschen kleiner, einfach weil es doch relativ spontan in Anführungszeichen war. Also die meisten, die eh schon kommen. Die hatten vorher schon angefragt, aber ich habe jetzt nicht groß Werbung oder so dafür gemacht. Von den Twitter-Leuten kommen die meisten nicht. Also wen ich neu kennenlernen werde mit Frau ist der Battle Shark. Der kommt, sind wahrscheinlich an zwei Tagen. Ob Moritz kommt, ist noch nicht klar. Daniel kann leider nicht. Und so die meisten, die in der Nähe sind, können auch nicht. Ganz traurig bin ich darüber, dass der Thomas Konrad diesmal nicht kommen kann. Das ist der Thomas vom Brett Alert. Oliver kommt aber und viele andere. Und ich freue mich da tierisch drauf. Es wird eine schöne Veranstaltung. Meine Jugendlichen sind mit dabei. Auch wenn diesmal ein bisschen weniger. Die fangen gerade an, Karneval zu feiern. Ich bin völlig irritiert. Aber ja, es wird lustig und ich freue mich drauf. Da bin ich auch mittendrin.
80% unserer Hörer wissen nicht, von wem du gerade gesprochen hast. Aber gut. Ja.
Von wem? Von Oliver? Von
alle, die du Brett genannt Alert. Hast. Die kennt doch keiner. Ich kenne ja noch nicht mal mich selber.
Doch, die kennen die schon. Ja. Natürlich, das ist die, wo ich war und den Podcast über Asymmetrie gemacht habe.
Ja. Ja. Auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, gute Besserung und schöne Grüße an Bretterwelten, Sales Bader. Alles Gute.
Okay.
Du hast ja angefangen zu reden, deswegen, da war ich dann.
Okay. Ja. Twitter habe ich noch eine Sache. Also Twitter war irgendwie die letzten zwei Wochen ziemlich viel. Das eine ist, ich möchte mich ganz doll entschuldigen für alle, die total genervt waren von einer Twitter-Eskapade, für die ich diesmal wirklich völlig unschuldig war. Ich habe einfach nur Sandra und den Salesbader unseren Titel raten lassen von der letzten Folge. Und daraufhin kam vom Salesbader, ich will ein E kaufen. Und dann habe ich das Ganze in Glücksratmanier denen hingegeben. Und dann haben sie irgendwann ganz, ganz viele Leute zur Hilfe gerufen. Dann waren nachher irgendwie alle geaddet und alle waren irgendwie ein bisschen genervt und haben sich gefragt, wie sie in diesen Thread kommen. Und ja, es war ziemlich viel. Es tut mir leid. Ich kann nicht so wirklich was dafür, aber es tut mir leid.
Es war lustig.
Aber sie haben es zum Schluss geraten. Der Hockeyblogger und der Spielevater zusammen.
Der Hockeyblogger, das ist doch der von den Chaosbären.
Ja, der Robert.
Ja.
Ja, der hat den Schluss geraten und der Spielevater den Anfang. Sehr und dann hatten sie unseren Folgentitel raus und dann gab es auch die Folge abends.
Ist das unser neues Segment hier eigentlich? Neues von der Twitter-Blase?
Neues von der Twitter-Blase und jetzt kommt das Segment im Segment, die Kontaktbörse. Okay. Also das Erste, was ich sagen muss, ist, der Dominik, der Nerds Meets You, sucht Spieler in Hamburg. Also meldet euch bitte.
Wenn das jemand hört, dann...
Der hat sich letztens aufgeregt, dass er zu wenig Spieler in Hamburg hat. Und deswegen, wenn ihr mit dem Nerd Meets You spielen möchtet, meldet euch. Die Sandra, die Ludonautin, sucht Mitspieler für Sense of Time in Karlsruhe. Ich glaube, ich habe den gelben Bär gerade völlig überrascht. Damit hat er nicht gerechnet. Ne, also auch da bitte, ne, die hat Sense of Time mir als Aufstehrätsel geschickt. Und hat sich halt, und wir haben so ein bisschen drüber geredet, und Sense of Time ist halt einfach ein Spiel, von dem ich bisher auch viel Schlechtes gehört habe, aber die es gut finden, sagen halt ganz klar, du musst es zwei, dreimal spielen. Und du musst dich zwei, dreimal da durchkämpfen. Und der Sandra fehlen die Leute dafür. Und die hätte wirklich gern Leute. Also Kontaktbörse, wer mit der Sandra spielen möchte, Sense of Time, in Karlsruhe, darf sich auch bitte melden. So, das war... Was gibt's Neues aus Twitter? Ich könnte noch über meine Spielregalsortierung reden, aber das machen wir dann andermal.
Wir sind noch über entlaufene Katzen reden oder so?
Nee, da gab's keine. Ich folge keinen Katzenleuten, das ist nur Brettspiel.
Okay.
Aber die hat nur was mit Brettspiel zu tun.
Diese Katzen sitzen doch immer in Brettspielen drin, habe ich gesehen, diese lustigen, schönen Fotos
von Katzen. Ja, aber deswegen entlaufen die ja auch nicht, weißt du?
Ich muss an Cottage Garden denken. Okay.
Du legst einfach einen Karton hin und dann hast du die Katze wieder.
Ja.
Oder du suchst die Katze und dann legst du einen Karton hin und da ist dann die Katze.
Oder einen Tonkrug und dann kommt die Katze in die Erde. Wie in Cottage Garden. Aber lassen wir das.
Genau. Gehen wir zur nächsten Kategorie. Aber die ist doch schön, oder? Ich finde, auf Twitter passiert immer so viel. Und in unserer Blase und das ist immer so weg. Und wenn ich dann so manchmal nochmal drüber gucke, weil ich halt so gucke, okay, was war denn los für die Sendung und so, dann denke ich mal, ach ja, stimmt, das war in den 2 Wochen und das war in den 2 Wochen. Und
Tante Martinas aus der Twitter-Blase, wie schön.
Ja, mal gucken, ob wir das weitermachen oder nicht. Okay. Auch die Kontaktbörse für Brettspieler.
Ja.
Ja, was haben wir gespielt?
Was haben wir gespielt? Ja, willst du anfangen? Du hast bestimmt wieder mehr.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ja, also ich habe 2 ganz intensive Gloomhaven-Wochen gehabt. Ich habe in den 2 Wochen 9 Szenarien gespielt in der Zweierkampagne. Dazu muss man aber auch sagen, dass so ein Szenario in der Zweierkampagne zwischen, also normal so im Schnitt 1,5 Stunden nur dauert. Also mal 1 Stunde, mal 2, aber so im Schnitt dauern die nur 1,5 Stunden. Das heißt, da kannst du das auch ganz gut machen. Und wir haben ja die Chance, wir lassen das Spiel dann stehen mit allem, sodass du dann halt wirklich einfach nur das Szenario gerade aufbaust und dann spielst. Na, und wir haben es einmal mit einem komplett neuen Spieler gespielt. Nachbar von uns, der fängt jetzt so langsam an, ein bisschen mehr zu spielen. Und er hat dann den Spellweaver gespielt. Und ja, also es hat ihm auch ziemlich gut gefallen. Und da haben wir jetzt sozusagen einen neuen Gastsöldner, der dann ab und zu mal mit reinkommen kann, wenn er Lust hat. Und nach 7 Szenarien habe ich endlich mein Lebensziel erreicht. Mal wieder, also das nächste. Also in der Zweierkampagne bin ich dann jetzt schon 2-mal in Rente gegangen und mein Mann noch gar nicht. Der spielt inzwischen auf Level 8, glaube ich. Soll ich mein Lebensziel sagen oder ist das zu viel Spoiler?
Für mich nicht, aber da habe ich ja in der Gloomhaven-Folge schon drüber geredet. Sag dein Lebensziel. Ja. Dein neues oder dein, was du jetzt abgeschlossen hast?
Nee, was ich jetzt abgeschlossen habe. Mein neues verrate ich nicht. Ja. Weil ich hab mir mein neues noch nicht ausgesucht. Also ich bin mit meinem neuen Charakter, den habe ich jetzt dabei und den gucke ich mir jetzt mal an.
Was ist denn dein neuer Charakter? Nur das Symbol.
Die Sonne.
Die Sonne, ach so. Ja. Den haben wir, wolltest du noch was sagen zu Gloomhaven?
Ja.
Weil sonst, okay, dann mach mal.
Ich hatte halt ein ziemlich leichtes Lebensziel, weil ich musste die Necromancer-Axt finden und damit halt Living Spirit, Living Bones oder Living Corpse töten. Und wir hatten halt die Axt schon gefunden. Das heißt, ich musste nur genug Geld zusammenkriegen, um diese Axt zu kaufen. Das hat mich halt ziemlich lang, dafür habe ich ziemlich lang gebraucht. Und dann konnte ich die kaufen und deswegen waren wir die ganze Zeit nur in Krypten unterwegs, die ganze Zeit, damit ich das Lebensziel machen kann. Und dann hatte ich es geschafft nach 7 Szenarien und dann haben wir einfach gesagt, weil die Axt noch so toll ist, wir spielen jetzt noch 2 Szenarien und jetzt bin ich retired. Jetzt gehe ich in Rente und mein Elementar ist wieder in der Box zurück und die Sonne ist rausgekommen und ich bin sehr gespannt, wie die sich spielt. So, ich freue mich, aber ich mache das mal total gerne, neue Charaktere dann zu spielen. Hm.
Ja, wir haben auch einmal Gloomhaven gespielt, mal wieder in unserer Fünferrunde, wie immer. Wir spielen das ja zu fünft, hauptsächlich.
Oh, cool, ihr habt lange nicht gespielt, ne?
Ja, es war echt, echt lange und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Du hast das ja dann Kuschelkoop genannt, normalerweise, was wir so spielen. Diesmal war es kein Kuschelkoop.
Gar nicht. Ich habe ein bisschen Diskussion mitgekriegt, die auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in welchem Thread die mit drin war, aber
Herr Neuss aus der Twitter-Blase. Ja, es war unterhaltsam durchaus. Ich habe meinen Spaß gehabt. Einige nicht so. Zum Beispiel unsere Spellweaverin, die prima gegen Elementare gewesen wäre, weil die darf man nicht so nah ran, weil die schlagen zurück. Und deswegen wäre so eine Fernkämpferin echt gut gewesen. Und sie hatte sich auf einen Long Rest auch vorbereitet. Und unser Tinker meinte dann aber, Tinkerer.
Wir wissen immer noch nicht, wie die, aber ich habe da auch keine Lust, die in der Übersetzung, ja. Wie heißt der denn in der Übersetzung?
Tüftler? Keine Ahnung.
Tüftler. Weiß ich jetzt auch nicht. Hört sich doof an.
Doof.
Tinkerer.
Ich habe ja mein Felsenherz nicht mehr. Mein armer Felsenherz. auf jeden Fall der Tinkerer, der meinte dann, ach, ich springe doch mal hinter den Spellweaver. Und daraufhin musste der Spellweaver Schaden einstecken und Karten abwerfen und konnte die Karte, die alle anderen Karten zurückholt, nicht mehr spielen.
Hm.
Beziehungsweise nicht mehr zwei Karten spielen am Anfang der Runde, um dann die Karte zu spielen. Und dann war der raus. Das war schon mal doof.
Ich hab mich halt gewundert, dass der Spellweaver nicht den Unsichtbarkeitsmantel hat. Für so. Also ich mache mit dem Spellweaver nur mit dem Unsichtbarkeitsmantel einen Long Rest.
Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll
gewesen. Das finde ich überraschend, dass ihr den Spellweaver damit nicht ausgerüstet habt. Weil ich finde, das ist essentiell für den, weil er so wenig Lebenspunkte hat.
Pro-Tipp, werde ich mal unserem Spellweaver, ich weiß gar nicht, ob er den hat, vielleicht hat er ihn vergessen. Naja, wir gucken mal.
Es gibt ja nur zwei, vielleicht sind auch andere Leute damit ausgerüstet, aber ich finde, für den Spellweaver ist der absolutes Must-Have. Also das ist echt wichtig für den.
Kann gut sein, dass unser Schurk, unser Scoundrel die hat, aber müsste ja noch einer übrig sein. Naja, jedenfalls kurz danach ist dann auch lustigerweise unser lieber Robert, der Brute, der Barbar, ich glaube Barbar ist es, der Brute, ist hinter mich gesprungen und ich bin halt ein Heiler-Charakter, ein Nahkämpfer-Heiler-Charakter.
Ihr ja, spielt die Säge, ne?
Die Säge, ja.
Die ich irgendwann freischalten werde, wenn ich jedem meinem Leben in der großen Kampagne mein Lebensziel erreiche.
Ja, die ist schön. Die mag ich, die Säge. Die kann was kein anderer Charakter kann. Nämlich Karten anderen Leuten geben, damit die mehr Ausdauer haben quasi. Das ist eine super Sache. Jedenfalls ist er hinter mich gesprungen und da musste ich Schaden einstecken. Damit habe ich ihn dann aufgezogen, dass der Tank hinter dem Heiler sich verkriecht und der Heiler dann Schaden einsteckt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, in der Situation war es taktisch schon okay. Ich hatte genug Leben zu dem Zeitpunkt und war halt taktisch sinnvoll, dass ich das eingesteckt habe. Ist auch gut gegangen soweit. Ja, der Tinkerer hat zu diesem Zeitpunkt dann aber gesagt, ach, jetzt ist der Spellweaver durch meine Hand gestorben. Mehr oder weniger, dann könnte ich ja jetzt mal da unten zu der Kiste laufen, anstatt auf die Monster zu gehen, die aus der anderen Tür jetzt reinkommen. Ja, das hat er dann auch gemacht, ist dann Richtung Kiste gelaufen.
Hatte der eigentlich das Lebensziel, also das Dungeon-Ziel mit der Kiste?
Ich weiß nicht,
welches, deswegen so gemacht
ich weiß nicht mehr, welches Dungeon-Ziel er hatte, aber okay. Ich glaube, er war einfach nur gierig. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, wenn er jetzt sowieso schon wegläuft, dann wird das eher unwahrscheinlich, dass wir das noch hier schaffen. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Da habe ich meinem lieben Brute noch ein Schild gegeben, ein Schild 2 für eine Runde lang, was übrigens auch ordentlich Schaden abgehalten hat. Und bin dann auch mal losgelaufen, habe dann meine Stiefel auch angeworfen und habe dann in der nächsten Runde eine sehr schnelle Karte gespielt, sodass ich dann noch vor dem Tinkerer dran war, um ihm dann ein Feld vor der Kiste, die Kiste wegzuschnappen. Aus pädagogischen Gründen.
Immer diese Lehrer, echt.
Welche Lehrer? Ja, auf jeden Fall, fanden alle gut, nur der Tinkerer nicht.
Kann ich ein bisschen verstehen.
Echt? Nee, also war folgerecht.
Ja, aber ich meine, wenn er einfach läuft und die Kiste holt, der müsste schon einen guten Grund haben. Also das wäre bei uns, also auch wenn ich euch immer gesagt habe, ihr spielt Kuschelkoop, also bei uns ist schon ganz klar, es geht zuerst immer darum, dass man das Szenario gewinnt. Der ganze Rest muss hinterm Szenario hinterher stecken. Und wenn ich ein Dungeon-Ziel habe zum Beispiel, was es jetzt gefährdet, dann gehe ich nicht auf Teufel komm raus auf mein Dungeon-Ziel.
Ja, korrekt.
Muss ich ganz ehrlich sagen, also das machen wir auch nicht. Weil,
korrekt.
Du verlierst deswegen, so viel, wenn du das Szenario nicht gewinnst.
Eben, und deswegen musste der Tinkerer ja eine Lektion erteilt werden, der einfach abgehauen ist aus dem Kampf. Richtig?
Hat das denn gelernt?
Boah, ich weiß nicht, ob der lernfähig ist. Naja, jedenfalls hat dann irgendwann der Schurke, die Scoundrel, sich auch exhausted, also erschöpft und war dann auch irgendwann raus. Und unser tapferer Robert als Brute hat dann noch gegen Elementare gekämpft und die noch lang genug aufgehalten, sodass ich in einem anderen Arm des Raumes auch noch 3 Münzen aufheben konnte. Brava.
Heiler.
Barbar, der dann... mir die Monster noch weit genug abgehalten haben. Alles in allem war das auf jeden Fall kein Kuschelkorb.
Nee.
Dieses Mal.
Also eigentlich hört sich das so an, als müsste ich nur einmal zu euch spielen kommen und dann hätte ich mein Lebensziel erreicht.
Ja.
So hört sich das auf jeden Fall an.
Auf jeden Fall, ja. Was glaubst du, warum ich das Lebensziel so schnell erreichen konnte, wo man andere sterben sehen muss?
Ja, aber echt. Ich komme mal zu euch. Also wenn es nicht klappt, komme ich zu euch Gastsöldnern und dann...
Musst du deinen Söldner von da aus mitbringen?
Ja, bringe ich meinen Söldner mit.
Deinen Söldner mit, ja. Kannst du gerne machen. Haben wir zwei, nee, haben wir nicht zwei. Was warst du da? Irgendwas warst du da. Was anderes.
Ich bin was anderes.
Was anderes.
Ich nenne ihn den Sonnenkönig, diese drei Pfeile, diesen...
Die sind cool. Das ist mein nächstes Ziel, wenn ich genug Geld gesammelt habe. Deswegen war
ja, der wird auch zu dir passen. Das ist halt ein Tank und so, aber das ist sowas, was ich überhaupt nicht spiele und ich finde, der sieht doof aus. Ich finde, der sieht nicht gut aus.
Ich finde den ganz cool. Egal. Der drei Speere,
Mann. Ich finde, der sieht nicht gut aus.
Ja. Dann passt er ja zu mir. So.
Da sage ich jetzt nichts zu. Ja, yeah. Als großes Spiel haben wir Massive Darkness nochmal ausgepackt. Also Massive Darkness ist ja, als das damals ausgeliefert wurde im Kickstarter, haben wir das ziemlich schnell gespielt. Und ich war eigentlich sofort enttäuscht und habe mir gedacht, okay, ist mir zu viel und brauche ich nicht.
Kannst du gar nicht enttäuscht gewesen sein, weil, weißt du, wie der Barbar da heißt?
Nee.
Björn.
Ah.
Tja.
Aber da kannte ich dich ja noch gar nicht.
Ja, deswegen, das ist die Enttäuschung. Ja, ich habe auch den Kickstarter von Massive Darkness bekommen. Ich habe übrigens ein Unboxing-Video auf unserem, also auf meinem YouTube-Kanal.
Guck mal, es ist schon unser YouTube-Kanal.
Entschuldigung, ja, weil jetzt die ganzen Fuchs und Bär und Podcasts da hochgeladen werden. Das ist ein Gemeinschaftskanal. Aber da ist ein Unboxing-Video zu dem, mit einem Einhorn. Ja, das war, ist, da habe ich noch versucht, lustig zu sein auf YouTube.
Lange Zeit. Okay. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Super, ich habe einmal versucht, in den Kanal reinzuschauen. Der ist toll, ihr müsst euch den anschauen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Guckt euch bitte den YouTube, aber jetzt auch nicht. Also, ihr könnt unseren Podcast da hören und den Chaosbären-Podcast. Und ein Unboxing von Gloomhaven.
Oh ja, ein Unboxing von Gloomhaven und Gloomhaven Inlay und Gloomhaven. Ja, aber ja, ist egal. Ja. Ihr müsst ihr nicht angucken.
Back to topic.
Aber, ja. Massive Darkness mit dem hervorragenden Barbaren Björn, der einen Headbutt machen kann. Und der hat es echt in sich. Das ist ein guter Special Move von dem.
Ja, aber mit dem haben wir nicht gespielt.
Siehst du, erster Fehler.
Wir sind ein reines Frauenteam. Wir haben mit dem Sorcerer, Battle Wizard, Paladin of Fury und mit dem Noble Warrior und alles mit Frauencharakteren.
Mhm.
Ja. Angefangen.
Mädelsabend.
Wir haben's. Was?
Mädelsabend.
Mädelsabend mit den Jungs. Mhm. Ja, also alle drei Jungs, die mitgespielt haben, haben sich für Frauencharaktere entschieden. Und ich
sag da mal nichts zu. Ich sag da mal nichts zu.
Deswegen spielen wir eine reine Frauenrunde.
Ja, jeder wie er will. Ich bin in Köln hier, kein Problem.
Ich muss halt sagen, ja, ich habe es nochmal gespielt und wir haben die Kampagne angefangen und ich werde es bestimmt nochmal spielen. Aber ich bin nach wie vor von dem Spiel enttäuscht. Also ich habe mir da irgendwie, ich weiß nicht, ob mehr erwartet oder weniger erwartet. Ich finde halt so dieses mehr an Regeln und mehr an, hier musst du achten und da kannst du noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung machen und so, ist für das, was das Spiel eigentlich ist. Weil eigentlich ist es ein Beer and Bretzel-Spiel, aber dafür ist es mir zu viel. Also dann hole ich lieber Zombicide raus. Also ich finde es so ein bisschen schwierig.
Das ist genau das... Was ich auch gesagt habe, es liegt in so einer Nische, wo sonst nicht viele Brettspiele liegen. Das ist einerseits mehr als Zombicide, aber immer noch weniger als Gloomhaven sowieso, aber auch weniger als ein Decent oder was auch immer.
Decent. Ja, ein Shadow of Brimstone oder so.
Oder ja, es ist halt also, weniger. Ne? Es ist halt so in dieser Lücke dazwischen, wo sonst auch nicht viel andere Sachen sind. Und ja, aber muss zugutehalten, der Barbar spielt sich genau wie in Diablo 2. Der kann springen, der kann oben ohne kämpfen und ist dann hat er mehr Panzerung. Das ist ein toller Barbarencharakter, muss man echt sagen.
Ja, aber ich meine, also ich habe zum Beispiel im Moment das Gefühl, beim Kampagnenmodus spielst du das ja anders. Du hast ja diese Mikro-XP und immer 5 Mikro-XP geben einen richtigen XP.
Ja.
Aber für die extra Fähigkeiten und so gibst du immer nur ein Mikro-XP trotzdem aus. Sonst wäre es auch zu hart.
Ja.
Aber trotzdem habe ich jetzt schon das Gefühl, dass wir vom Leveling her so weit sind, dass ich das Gefühl habe, ab dem dritten Level oder so, dritten Szenario, gibt es da nicht mehr viel, um hochzukommen. Also es ist irgendwie sehr viel Grinden, es ist sehr viel Sammeln und Hochtauschen und Gegenstände. Also wir haben, also ich habe jetzt, du darfst halt 6 Gegenstände behalten von Szenario zu Szenario. Und ich bin jetzt bis Level 4 schon super ausgerüstet. Ja, und wir haben irgendwie 2-mal ein Szenario gespielt. Das, ja, das finde ich so ein bisschen, ne, dadurch, dass du halt auch einfach, wenn du auf einem Feld mit allen stehst, kannst du mit allen traden für eine Aktion. Und zwar so viel, wie du willst und dann direkt ausrüsten. Das ist, ja, also ich finde so ein bisschen, ja, overpowered oder nicht. Ja, also ich muss das noch ein bisschen spielen, aber es ist jetzt immer noch kein Spiel, wo ich jetzt von mir aus gesagt hätte, boah, lass uns doch mal Massive Darkness spielen.
Das ist leider ist es schlecht gebalanced. Wenn du die Solo-Szenarien spielst, dann sind die teilweise am Anfang extrem hart und wenn du dann über ein gewisses Punkt drüber bist, von Ausrüstung und von Erfahrung, dann geht's halt besser. Mhm. Und dann ist es zu leicht. Und die Kampagne ist halt am Anfang auch wieder so ein bisschen härter und dann wird's aber auch wieder super leicht. Also wir haben das versucht zu spielen und man kann nicht wirklich sagen Kampagne, es sind abwechslungsreiche Szenarien, aber auch nur, weiß nicht, 10 Stück oder so maximal. Und die hängen jetzt auch geschichtlich jetzt nicht sonderlich toll zusammen. Also es ist, ja. Und das Badding-Szene ist halt wirklich leider ein großes Manko an dem Spiel.
Ja, und es ist vom Erklären her halt schon dann wieder so viel mit, und hier musst du drauf achten, und da hat er die Würfel und dann das und ne, und hier muss man da gucken und da wird die Karte gezogen und jetzt muss ich die Tür aufmachen, dann kommt die Türkarte, dann wird das und das aufgebaut. Also es ist schon alleine dieses, dass wenn ich eine Tür aufmache, dann habe ich in dem einen 3 Schätze, in dem anderen 2 Schätze und im nächsten 2 Schätze. Das heißt, ich habe in 3 Räumen schon 5 oder 6 Schätze oder 7. Ja, das ist halt auch total viel. Jeder Schatz ist immer eine Karte. Das ist halt schon, also ich finde, man wird da halt auch so zugeschmissen mit Zeugs. Und immer 3 Karten darf man dann, also du kriegst immer die Karten in dem Level, in dem, auf der Levelbasis, auf der du gerade bist. Ja. Wenn du so ein normales, normalen Dungeon durchspielst, hast du so 4 oder höchstens 5 Level. Und je weiter du in den Dungeon reinkommst, umso höher ist der Level, auf dem du spielst. Und du kriegst halt im Level 1 Level 1 Karten. Wenn du davon 3 hast, kannst du die halt für eine Aktion hochtraden auf eine 2er-Karte. Und so kommt man halt auch ziemlich schnell zu den höheren Gegenständen, die man dann allerdings immer erst nutzen darf, wenn man in dem Level ist. Allerdings fängt das Szenario auf dem Level an, wo der höchste ist in der Kampagne.
Ja.
Und das, also ich weiß nicht.
Es ist ein bisschen unausgegoren, ja.
Ja, und das finde ich total schade, weil es ist schon, also wir haben das ja auch, um das mit Zombicide, ne, die Zombicide-Charaktere noch mit reinzunehmen und so.
Man hat das,
aber
während der,
ich will das gar nicht.
Man hat, ja, also du kannst sie ja auch bei, es gibt ja das Crossover-Paket, du kannst sie ja bei Zombicide verwenden. Insofern, hey, du hast einen Bjorn-Charakter bei Zombicide. Ist das nicht toll?
Zombicide.
Ja.
Wollte ich schon immer haben.
Ja.
Ja, ich achte da nicht so auf Björn- und Bären-Charaktere.
Hallo, langhaarig, muskulös, eine Axt in der Hand. Was willst du mehr als zum Björn? Nee, aber, also diese du kannst halt auch Schätze haben in einem Raum, wo dann ein schreuendes Monster irgendwie ist, was du nicht besiegen kannst am Anfang. Und dann, das ist auch super frustrierend, dann irgendwie, und dann will jeder irgendwie überhaupt irgendeinen Schatz haben und dann funktioniert das halt auch hinten und vorne nicht. Also das andere Extrem gibt's auch bei dem Spiel. Das ist halt auch ein bisschen doof. Aber
ja, ich meine, wenn du direkt am Anfang einen Agenten bekommst, dann kann es, und der Agent kriegt halt, das Problem ist, dass jedes Monster, was du ziehst, kriegt eine Ausrüstungskarte dazu. Und du kannst halt Glück haben und die Ausrüstung, also wenn das eigentlich ein Nahkämpfer ist
und hat einen Bogen,
und der kriegt dann eine Ausrüstung, genau, dann zählt die nicht. Wenn der jetzt aber eh schon Nahkämpfer ist und er kriegt dann noch eine stärkere Nahkampfwaffe dazu, dann zählt die halt. Und das ist halt auch schwierig. Also, ja. Also das ist dann auch so eine Glückskomponente, wo du halt einfach sagst, okay, jetzt haben wir halt so blöd gezogen. Eigentlich können wir das ganze Szenario direkt wieder anfangen, weil das gerade so hart ist. Also ich meine, wir hatten das zum Beispiel, dass wir im ersten Szenario, im zweiten Level, direkt jemanden hatten, der 3 blaue und 2 grüne Verteidigungswürfel hatte. Und wir hatten jeder so zwei Angriffswürfel. Und den dann irgendwie tot zu kriegen, ist halt super schwer. Ne? Ja, also da musst du halt super würfeln, du musst irgendwelche, ich habe halt zum Glück eine Fähigkeit gehabt, dass ich mir immer einen Schaden geben kann und dann kann ich dem eine Wunde geben. Ja. Und dadurch haben wir die niedergemacht. Aber ja, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also es ist unausgegoren, aber das ist auch kein Spiel, wo ich jetzt irgendwie so viel Zeit drin investieren möchte, um da jetzt Hausregeln oder so zu machen. Also das ist irgendwie, also wir sind da schon am Überlegen, was wir für uns ändern können, damit wir da spielen können. Aber ich weiß es noch nicht so richtig, weil jetzt irgendwie dieses 5:1 bei den XPs bringt es auch nicht. Wir haben schon gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass man halt immer nur eine Schatztruhe aufstellt. Ne, also dass man nicht diese Menge an Schatztruhen hat. Ich weiß es noch nicht. Also irgendwas muss man da machen. So ist das einfach teilweise total frustrierend und dann total langweilig. Also es ist so, es ist eine ganz komische Mischung, finde ich. Also dann habe ich wirklich Bier und Brezel, Würfel und Schlachte und habe ganz wenig Regeln und spiel einfach nur vor mich hin, ohne auf dies und das und jenes zu achten.
Man hatte damals beim Kickstarter auch schon gemerkt, beziehungsweise die haben das offen, ja,
kommuniziert.
Dass die Regeln noch im Entwickeln sind und dann auch am Testen sind. Und dann haben die auch dieses diese Darkness. Also es gibt ja diese, das Spiel lebt ja, ja auch davon, dass du diese hellen und dunklen Zonen auf der Karte hast. Und die, da gibt's dann verschiedene andere Effekte. Und das hatten die noch stärker eingebunden in die Charaktere auch, was die dann aber wieder zurückgefahren haben, weil die es wieder simpler haben wollten. Und so, dass es halt nur noch so quasi so ein Status-Check ist. Bist du im Dunkeln? Ja, dann das. Bist du nicht im Dunkeln? Dann das. Und dann gibt es dann vielleicht zwei Charaktere, die im Dunkeln besser funktionieren mit ein, zwei Fähigkeiten. Oder halt im Hellen dann immer. Also das haben die halt zurückgefahren, was viele als etwas schade empfunden haben. So dass das Spiel auch wieder ein bisschen seichter wurde. Es war am Anfang halt schon eine Ecke komplexer. Aber naja, Entscheidungen sind getroffen worden.
Ist es inzwischen halt auch einfach überholt. Also wenn ich einen komplexen Crawler spielen möchte, dann nehme ich mir nicht Massive Darkness raus.
Ja, zu dem Zeitpunkt kam ja auch Gloomhaven dann auch raus und das.
Genau.
Ja.
Ja, das war ja bei uns auch zeitgleich. Also wir haben ja dann fast zeitgleich mit der großen Gloomhaven-Kampagne damals schon begonnen, weil wir ja schon mit der ersten Edition gespielt haben. Und dementsprechend ist es so ein bisschen, ja, also packe ich nicht wirklich raus. Haben wir jetzt noch mal rausgepackt. Ist auch ganz okay. Wie viel wir das jetzt wirklich spielen werden, muss man mal sehen. Also wir haben die Kampagne angefangen. Ob wir da jetzt so weiterspielen, kann ich noch nicht sagen.
Ja. Gloomhaven ist sowieso auch wieder gerade Wahnsinn, ne? Die haben, ich weiß noch, ich habe die zweite Edition gebackt. Die hat $99 gekostet plus $10 Versand.
Ja.
Und
ja, wir haben ja auch die zweite gebackt.
Genau. Und dann kam die deutsche raus mit Vorbestellung. Die war, glaube ich, bei 130 Euro mit Vorbestellung bei Feuerland.
Und normal 150 sollte die kosten.
Genau. Ja. Und jetzt haben wir gerade, jetzt momentan hat gerade die zweite Welle in Deutsch bei Feuerland für nochmal Deutsch. Die hat dann, glaube ich, 144 Euro kostet in der Vorbestellung und wird dann 170 Euro kosten, wenn es dann im Retail ist. Ja. Und die Leute zahlen das. Nicht zu Unrecht.
Aber
nicht zu Unrecht, weil das Spiel ist gut und was du da in der Schachtel bekommst, ist immer noch gut für das Geld. Ja, kann man machen.
Ja, aber das war ja das, warum ich meinem Münchner Besuch sozusagen gesagt habe, okay, wenn du dir überlegst, es zu kaufen, dann spiel's bitte. Spiel's bitte erst vorher. Ich liebe das Spiel, ich finde das Spiel super, aber ich glaube einfach immer noch, dass es nicht für jeden was ist.
Ja.
Also es ist ein sehr spezieller Dungeon Crawler, Euro-Hybrid-Mixmasch. So viele Stunden, wie ich jetzt damit gespielt habe, würde ich halt auch sagen, das ist, glaube ich, vom Reingewinn her eins der Spiele, da kommen vielleicht nur kleine Würfelspiele noch mit.
Wobei ich auch gemerkt habe, dass es gerade für Spielerinnen, die dem Vielspiel nicht abgeneigt sind, generell, für die ist das auch oft was, gerade Gloomhaven mit dem Karten auslegen und halt nicht dem Würfel. Also.
Auch wenn ich das ja überhaupt nicht verstehe.
Ja, du sowieso also, nicht.
Also, keine Ahnung. Was ist denn da anders? Also, Jetzt Geschlechter, also nee, ich würde auf diese
Vielleicht gerade, weil es
Front.
Pappaufsteller sind als Monster und nicht so Miniaturen. Vielleicht, wer weiß.
Keine
Ja.
Ahnung. Was hast du denn noch gespielt?
Oh, ich habe zum Beispiel Tokyo Highway gespielt. Das habe ich mir gewünscht, mal mit dem Robert. Der hat das und dann haben wir das gespielt, Tokyo Highway. Ist
Und?
interessant. Ich bin normalerweise, bin ich eigentlich, zitter ich nicht. Aber aus irgendeinem Grund habe ich ausgerechnet an diesem Abend zu Tokyo Highway richtig gezittert und ich war sehr überrascht. Aber ich habe es gewonnen. Nicht, dass das jetzt
Okay.
großartig relevant wäre, aber Tokyo Highway, ja, kann man machen. Ich weiß nicht, Man at Work sieht auch gut aus. Habe ich noch nicht gespielt. Ist es besser, ist es schlechter, weiß ich nicht.
Also ich glaube, die meisten würden sagen, Man at Work ist besser. Also ich
Glaube
habe es auch noch
auch.
nicht gespielt, aber ich muss sagen, dass mich bei Man at Work hat mich der Preis abgeschreckt. Also bei meinem Spiele-Dealer, wo jetzt auch ein großes Paket kam, das kostet halt 43 Euro. Und ich bin jetzt ja niemand, der nicht gerne viel Geld für Spiele ausgibt. Und das ist auch bestimmt von dem, was du kriegst, völlig in Ordnung, dafür 43 Euro auszugeben. Aber dafür, dass es ja doch ein Absacker ist oder ein Spiel, was du vorher spielst, finde ich es halt schon schwierig, so viel Geld dafür auszugeben. Also vielleicht kaufe ich mir das noch irgendwann oder krieg das geschenkt oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber jetzt so im ersten Moment habe ich halt gesagt, nö, das Geld gebe ich nicht aus. Vielleicht gebe ich es aus, wenn ich es gespielt habe, aber das war jetzt nichts, wo ich so als Instant Buy gesagt habe, okay, das kaufe ich jetzt.
Also, ich habe jetzt auch nur Gutes gehört. Meine Schwester hat es mir zuletzt empfohlen gehabt. Ja, die hat aber auch Tokyo Highway nicht gespielt. Ich fand Tokyo Highway, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal spielen, ehrlich gesagt. Aber war mal ganz nett, so ein Spiel gespielt zu haben. Man kann viel Blödsinn damit machen, wenn man das umbaut oder von King of Tokyo den Godzilla das kaputt machen lässt, wenn man es gespielt hat. Hihi. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Chaosbären an dem Spiel sitzen, dass es ein bisschen anders aussieht.
Ich habe mit Tokyo Highway Frogger nachgebaut, falls das jemand mal sagt. Frogger. Egal.
Ah.
Sagt dir nichts. Ist okay.
Mir? Natürlich sagt mir Frogger was.
Okay. Brav.
Nochmal, das ist immer das, was alles damals zur Kuchenaktion gebracht hat.
Frogger?
Frogger, das war, dass ich ein Spiel gepostet habe beim Aufstehrätsel, wo alle sich an Frogger erinnert fühlten. Und dann ging auf dem einen Thread ging die Atari C64-Diskussion los. Und auf dem anderen waren wir irgendwann bei Rosinen und
Nicht
Kuchen
Rosin.
und so. Ja. So begann alles.
Und schon wieder
Das war ganz
erzählt.
schön anstrengend, muss ich sagen, weil ich, wenn man halt oben im Ad mit drin ist, dann kriegt man ja alles.
Weißt du,
War
was
schon,
anstrengend ist?
nein.
Cinque zu spielen oder Quinque von Fit for Fun Games heißt das, glaube ich. Ja. Da muss man so Fallschirme, Synchronfallschirme immer wieder neu anordnen, um dann fünf an einer Reihe zu kriegen. Und ich habe es nicht gerallt. Ich habe es nicht auf die Reihe bekommen. Und Robert hat mich irgendwie dreimal besiegt und dann habe ich es sein lassen.
Okay.
Ja. Aber es ist kurzweilig. So ein Absacker? Ja, wahrscheinlich ein Absacker. Also ich
Ja, sind
fand
ja
es
die
durchaus.
ganzen Mind Fitness Games.
Ja, fand ich gut. Ja, wobei dieses eine Reisespiel immer noch legendär ist. Munchkin als Reisespiel, sehr gut. Dann habe ich noch im Robert, auch von Fit for Fun, das Hackerspiel gespielt.
Hacktrick.
Hacktrick, genau. Das fand ich lustig. Robert hat gesagt, das wäre dieses vier gewinnt. Nee, nicht viel gewinnt. Tic-Tac-Toe.
Tic-Tac-Toe.
Tic-Tac-Toe. Ich fand es schon ein bisschen anspruchsvoller als Tic-Tac-Toe. Ich fand es ganz cool. Besonders, weil ich dann das total haushoch gewonnen habe.
Es ist halt einfach durch die Karten, die du legst und durchs Kartenzählen und durchs Kartenrechnen, welche Karte kann der haben und so weiter,
Ja.
hat das halt eine ganz andere. Also das ist halt, du spielst es das erste Mal normalerweise und dann fängst du an zu gucken und
So
beim
war es auch.
zweiten Mal schon ist es ganz anders. Also beim ersten Mal spielst du noch sehr aus dem Bauch raus Und beim zweiten Mal guckt man schon ganz genau, okay, ich spiele jetzt die Karte, weil der kann keine Eins mehr haben und der kann da nicht mehr hin. Und dann bereitet man seine ganzen Züge ja vor.
Genau.
Das also war ich habe ja Hacktrick schon länger, weil ich habe die erste Edition, als sie noch ganz, ganz klein waren und mein Fitnessgame war nur so mit dabei an einem anderen Stand. Und da war das so der Geheimtipp. Damals mit, geh dir mal das kleine Spiel kaufen, geh dir Hacktrick kaufen. Und da haben wir irgendwie 3 für 10 Euro gekriegt oder so.
Wow.
Obwohl eins irgendwie 5 Euro gekostet hat. Und mir direkt 3 gekauft. Ich habe 1 für die Schule gekauft, 1 für mich. Und 1 liegt immer noch zu Hause zum Verschenken.
Yay, wir können es mal verlosen.
Wir können es verlosen. Eine ganz alte Hacktrick-Ausgabe.
Ja, legendär.
Die sieht ja noch ganz anders. Die sieht ja noch ganz anders aus als jetzt. Die,
also die hat keiner mehr. Und die hat auch bestimmt viel Geld gekostet damals. Mist, du hast es so gesagt. Ja.
Die ist inzwischen bestimmt viel mehr wert.
Bestimmt.
Die sieht halt anders aus. Das ist ein Display. Also das hat viel mehr mit Hacken zu tun.
Cool.
Das ist nicht eine Karte oder so, sondern das ist ein Display.
Wow. Da denken wir uns irgendwann mal was aus. Zum Jubiläum. 100. Folge.
Ja.
Guck mal, wir haben ein ganz teures Spiel. Sagrada habe ich da noch gespielt.
Ja, das ist cool, oder?
Mit diesen Kuppeln, das fand ich schön. Ja, das ist sieht schön aus. Und es ist mit diesen Götterkarten haben wir es dann schnell gespielt. Das ist auch noch ganz witzig. Und
da ich habe das in der Kickstarter-Version auf Englisch gespielt. Ja. Mehrmals. Und das ist schon, also das ist schon cool. Und wenn du das richtig gut spielst, ist es auch super anspruchsvoll.
Ja, man kann das. Doch, hat Spaß gemacht. Habe ich auch oft gewonnen. Muss ich ja sagen, weil ich bei diesem komischen Cinque so dermaßen abgelost habe, da musste ich mein Ego wieder ein bisschen aufbauen. Nein.
Okay. Ja, ich habe ganz viel, ganz schön clever und doppelt so clever gespielt. Ist im Moment so unser Absacker, der kommt. Oder so dieses, oh, ich habe keine Lust, viel zu spielen, spielen wir das. Bei ganz schön clever ist halt so, dass ich im Moment verschiedene Strategien ausprobiere. Und guck mal, ich muss aber immer noch dazu sagen, zu allen anderen, die ganze Zeit ihre Punkte posten und so, ich spiele das nicht online, sondern ich spiele das wirklich nur normal.
Mhm.
Weil doppelt so clever, das ist am Dienstag angekommen und ich habe dann unsere ersten Spielergebnisse gepostet und es war sehr lustig, weil ich dann direkt auf den ersten Regelfehler aufmerksam gemacht worden bin. Also ich kann euch nur raten, immer Spielebilder posten, da wird man auf Fehler aufmerksam gemacht. Und zwar hat mein Mann die Regeln vorbereitet und ich habe nicht gegengelesen und ich habe aber auch nicht genau geguckt und die blaue Reihe, die man, also müssen wir Roll and Write, müssen wir ganz schön clever erklären?
Nein. Wichtig, liebe Kinder, ist, das Krokodil frisst immer das Größere, die größere Zahl von den beiden.
Ja, ich habe einfach nicht genau geguckt. Also man muss die blaue Reihe von der großen Zahl runterbauen. Also es geht von oben nach unten und wir haben halt von unten nach oben aufgebaut.
Da ist so ein größer Gleichzeichen.
Genau.
Und kein kleiner
ich habe auf das Zeichen. Ich habe auf das Zeichen gar nicht geachtet, sondern ich habe einfach nur gehört, wie mein Mann mir das erklärt hat. Auf der Autofahrt ins Ruhrgebiet, ich bin nämlich gerade zu Besuch bei meinem Vater mal wieder, habe ich die Spielträumers gehört. Schöne Grüße, ich darf ja auch mal grüßen.
Schöne Grüße.
Und mir sind tatsächlich noch 2 Regelfehler aufgefallen, die wir aber, ne, also wir haben die blaue Reihe falsch gespielt, da haben wir es uns ein bisschen einfacher gemacht. Mit den anderen beiden Sachen haben wir es uns aber viel, viel schwieriger gemacht. Und zwar ist das so, dass bei der gelben Reihe muss man jetzt zuerst umkreisen und dann ein X durchmachen, also zum zweiten Mal.
Man kriegt zuerst den Bonus und dann beim zweiten Mal die Punkte.
Genau, und wir haben das halt so gemacht, dass man auch nur den Bonus erst kriegt, wenn man, also dass man die Bonnie kriegt, wenn man die auch abgestrichen hat, richtig.
Ja.
Und das macht es natürlich, das macht diese gelbe Reihe zu spielen komplett anders. Und in der rosa Reihe darfst du jeden Wert eintragen und du kriegst auch hier wieder nur die Bonnie, wenn der Wert stimmt. Also da sind dann auch größer Gleichzeichen. Aber du darfst da jede Zahl eintragen. Das macht es auch ganz anders. Also dementsprechend, Podcast hören bringt was. ne, kann ich auch nur immer wieder sagen. Das ist total cool, weil ich glaube, ich hätte mir jetzt gar nicht die Regel selber nochmal angeguckt, weil ich einfach gedacht habe, okay, der hat die gelesen, der hat die erklärt, alles in Ordnung. Und so Kleinigkeiten macht man dann halt trotzdem falsch. Also manchmal muss man sich die Regeln doch nochmal angucken.
Und weißt du was?
Nein.
Mit der App von Doppelt so clever habe ich alles richtig gespielt. Wäre mir das nicht passiert. Auf Anhieb habe ich alles richtig gespielt. Ich habe es zwar nicht sehr oft jetzt gespielt, Doppelt so clever, weil ich will erstmal das ganz schön clever durchspielen. Ja, wann hat man das durchgespielt, ne?
Ja, ich habe dazu gesagt, wenn du im Durchschnitt auf 300 Punkten bist.
Im Durchschnitt, du hast ja wohl. Im Durchschnitt.
Na. Naja, sagen wir mal so, wenn du im Durchschnitt wenigstens keine Partien mehr unter 250 machst.
Im Durchschnitt.
Ja.
Okay.
Du hast gefragt, wann es durchgespielt ist. Wenn du,
da du
wenn
die Statistiken offensichtlich nicht siehst oder nicht gesehen hast, dann sind, ich meine, mein Durchschnittswert, ich habe jetzt 83 gespielte Spiele, du Statistikfreundin. Meine Durchschnittspunktzahl ist 185 und mein bestes Spiel ist 297. Kurz vor 300. Ja, aber ich arbeite
also mich da weiter. Also der Tristan hat auch ganz, ganz klar geschrieben, der ist immer bei 300.
Immer.
Also ich glaube einfach, dass wenn du das durchgespielt hast, in Anführungszeichen, dann hast du halt so die Taktik, dass du mit jedem beschissenen Würfelwurf trotzdem genau das hinbekommst, was du brauchst. Also dass du dich so dementsprechend darauf einstellen kannst, dass es natürlich immer mal Ausreißer gibt, aber im Schnitt, jetzt sagen wir mal nicht 300, aber ich denke, wenn du im Schnitt auf 250 bist, also ich habe kein Spiel irgendwie drunter groß.
Ist aber die Frage, wie das mit einem Mitspieler ist, ob wie sich die Punktzahl auch anders verteilt, weil die Würfel werden ja dann doch bei dem Zusatzwurf im Solo-Modus ein bisschen anders gelegt, als wenn der Mitspieler die entsprechend wegnimmt. Ja. Aber ich muss sagen, ich stehe dahinter, dass das ein Kennerspiel ist.
Echt, ich nicht?
Ja, doch.
Immer noch nicht?
Doch, doch, doch. Weil dafür, dass es halt ein Absackerspiel ist, spielt man das doch ganz schön oft und auf eine gewisse strategische Weise, dass du immer mehr
optimieren. Du würdest dieses Spiel auch nicht so häufig spielen und die ganzen Leute, wenn die App nicht so gut wäre. Also ihr spielt es ja, also die meisten, die das spielen, spielen das solo mit der App und ich glaube einfach, dass das eine total gute Nische ist.
Ja, okay.
Und ich glaube schon, dass man da einen großen Unterschied hat zu, wer spielt das denn live die ganze Zeit als Absacker mit mehreren Leuten. Und ich glaube, das ist gar nicht so viel. Also bei uns ist es wirklich die ganze Zeit auf dem Tisch. Hm. Und das finde ich schon nochmal eine andere Sache, als das mit der App zu üben.
Aber ihr seid jetzt, du bist ja Kennerspielerin, mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, aber das ist ja trotzdem für mich der Absacker. Das ist für mich nicht das, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, hier werde ich total gefordert.
Aber warum liegt denn ganz schön clever bei dir als Absacker momentan auf dem Tisch, beziehungsweise doppelt so clever? Warum nicht ein anderes Spiel? Warum ist es auch das Spiel, was du dann nicht mit zu Leuten nimmst, sondern dann nimmst du ein Würfelland mit? Die wenig.
Nee, ich habe beide dabei, aber die wollen immer nur Würfelland spielen.
Warum? Weil das hier ein Kennerspiel ist.
Nee, das ist kein Kennerspiel. Es hat eine etwas höhere Hürde als ein Würfelland, aber sonst auch nicht. Was es zu einem Kennerspiel macht.
Nein, das hat aber auch
Nein, das macht es nicht zum Kennerspiel.
Aber es hat
ganz ehrlich nicht.
Es hat diesen Optimierungswunsch. Du möchtest besser drin werden und du kannst hier auch besser drin werden. Offensichtlich, weil ich arbeite mich ja anscheinend auch an die 300 jetzt langsam ran. Und das ist halt das,
aber das macht dein Spiel nicht zu einem Kennerspiel.
Nein, aber das hebt dann es von anderen Würfelspielen ab.
Ja, das vielleicht, aber sonst auch nicht. Aber es hat halt einfach auch einen guten Solo-Modus. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass es diesen guten Solo-Modus hat und einfach diese guten Apps, die ja viele Leute auch noch sich runtergeladen haben, als sie gar nichts gekostet haben. Und ich meine, die kostet 2,99.
Die haben mal nichts gekostet?
Ja, die hat mal nichts gekostet, ganz am Anfang. Aber die kostet 3 €, das ist halt auch wenig Geld. Und ich kann es ständig überall spielen, weil ich mein Handy ja immer überall dabei habe. Also dementsprechend glaube ich.
Ob man die 3 € nochmal machen muss, weil man 1000 Spiele hat, weil dann der Block leer ist?
Keine Ahnung, ich habe jetzt schon einen Zusatzblock gekriegt. Aber den brauche ich noch gar nicht, aber ich habe schon den Zusatzblock bekommen.
Yay. Ja. Aber ich denke, ja, vielleicht ist es das Kenner-Würfelspiel. Unter den Würfelspielen das Kennerspiel.
Die, die mehr darüber hören wollen, sollen sich einfach die Spielträumers anhören. Die haben wenigstens doppelt so clever jetzt nochmal erklärt. Ich weiß gar nicht, ob sie ganz schön clever auch erklärt hatten. Und das hat mir halt auch nochmal deutlich gemacht, dass man schon die Spiele, über die man spricht, vielleicht doch ein bisschen erklärt. Das haben wir jetzt bei denen jetzt nicht gemacht, aber für mich kam es dann darauf hinaus, dass ich Regelfehler entdeckt habe, die ich gespielt habe. Finde ich cool. Also finde ich total gut, weil ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Weil ich mir die Regel sehr wahrscheinlich nie mehr angeguckt hätte.
Musst du die Regeln selber vorbereiten. Geht ja nicht anders.
Muss ich die Regeln selber vorbereiten, wie immer.
Wie immer.
Nie kann man sowas abgeben, es ist unglaublich.
Tja.
Soll ich weitermachen oder willst du weitermachen? Ich habe noch einen Punkt.
Ich habe noch ganz viele.
Ja, dann mach du mal.
Ja, klar. Ja, dann habe ich Exit-Spiele gespielt. Und zwar habe ich einmal gespielt Escape the Room und diesen Tempelfall, diese Tempel.
Den vierten, ja.
Ja, aus dem Basisspiel von dem Noris. Ja, fand ich jetzt nicht so pralle.
Den Aztekentempel.
Den Aztekentempel. Und er war.
Das ist für mich der schwächste überhaupt.
Ja, das Rätsel am Schluss war leicht, aber davor das war schon komisch. Mit diesen aber Scheiben.
Naja. So ist das bei allen anders. Wir haben das Schlussrätsel nicht hinbekommen. Das
Schlussrätsel fand ich
weil ich einfach nicht ordentlich gelesen habe. Und ich nicht gedacht, nein, ich sag jetzt nicht.
Ja. Ja, manchmal hat man halt einen Regentag in meinem Rätsel. ja, und dann haben wir noch, habe ich noch mit meiner Frau das Escape Adventures von Schamanen und Geisterstätten gespielt. Das ist für auch für Kinder geeignet. Es ist ein Einmalspielbuch, was eher so eine Abenteuergeschichte erzählt. Es soll das Beste von der Reihe sein, habe ich mir sagen lassen. Ist auf jeden Fall familiengeeignet. Aber dazu auch ein anderes Mal mehr. Hat uns ganz gut gefallen, weil es halt mehr Geschichte ging, weniger Rätsel. Und dann haben wir noch den Exit-Fall gespielt von Cosmos. Der Tote im Orient Express. Heißt das, glaube ich, ja.
Das ist ja einer meiner Lieblingsfälle, muss ich sagen.
Ja, fand ich okay. Fand ich aber auch jetzt nicht so viel besser als alle anderen. Ja.
Aber ihr habt doch auch mein Lieblings-Norris gespielt.
Oh ja, ganz vergessen. Dein Lieblings-Norris-Fall haben wir auch gespielt. Der hat ein nettes kleines Gimmick am Rande, was, als es rauskam, bestimmt noch viel, 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 viel cooler war.
Als das rauskam, war das unglaublich, das Gimmick.
Ja, das ist jetzt auch immer noch teilweise richtig, richtig gut. Das ist ein tolles Out-of-the-Box-Thinking-Rätsel. Hat dieser eine Fall, der Bombenleger-Fall aus dem Escape
Room.
Bombenentschärfer. Ja.
Ja. Jetzt bist du durch und jetzt kriege ich mein Escape endlich zurück, um dann, damit ich endlich die ganzen anderen Fälle spielen kann. Ah, jetzt kann ich endlich meine richtige Kritik äußern. Ich bin nämlich echt enttäuscht und sauer, muss ich sagen. Es gibt für den Norris Escape eine App. Und diese App, ich werde das in der Escape-Folge nochmal sagen, aber ich will das einfach mal loswerden. Und mit dieser App kann man bei den 3D-Abenteuern auch den Decoder komplett ersetzen. Na, also da kann man die Schlüssel einsetzen, aussuchen und kann sozusagen ohne den Decoder die Fälle lösen. Und ich bin davon ausgegangen, weil alle anderen Fälle auch da drin sind, dass ich jetzt ohne Decoder, weil den hast du ja gerade, meine Erweiterung spielen kann und war richtig enttäuscht, dass ich eigentlich da nur eine Musik drauf habe. Also ich habe nur eine Hintergrundmusik. Für jeden Fall. Und die haben die App nicht so gemacht. Man hätte das ja machen können, zum Beispiel, damit man sich die Sachen ausdrucken kann, muss man halt irgendwelche Fragen immer lösen, die man halt nur machen kann, wenn man den Fall schon gespielt hat. Ne, dann kannst du halt nachgucken in deinem Material und kannst dann diese Frage beantworten. Dann kannst du dir das Zeugs ausdrucken, was du dafür brauchst.
Da freust du dich doch bestimmt, dass jetzt Noris auf der Nürnberger Spielwarenmesse angekündigt hat, dass die, glaube ich, ein Jumanji Escape the Room machen. Und da ist auch nochmal ein Decoder drin.
Ja, aber ich wollte ja keinen zweiten Decoder. Ich habe einen Decoder.
Ja, das ist die Reaktion, die ich auch gehört habe. Du brauchst keinen zweiten, wenn du schon einen hast. Du kriegst aber einen, wenn du das Spiel kaufst.
Na toll.
Bisher gibt es, glaube ich, keine. Ich weiß nicht, ob es die auch ohne Decoder gibt. Wird sich zeigen. Angekündigt war es nicht, sondern nur mit Decoder.
Ich war auf jeden Fall hier total enttäuscht. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde versucht, mit dieser App irgendwie dieses Spiel starten zu können, weil wir die ganze Zeit dachten, das hat doch bei den anderen auch geklappt, bei den 3D. Und da war ich echt enttäuscht. Also wo ich so dachte, da habe ich mich so ein bisschen, Entschuldigung, verarscht gefühlt von Norris. Ich finde, das hätte man, weil die ganze Leistung des Programmierens ist ja gemacht worden für die anderen Fälle. Also wo ich dann so denke, das hätte man ja schon auch machen können, weil so häufig wird das nicht gemacht, weil ich brauche ja trotzdem immer noch das Material. Also ich kann ja sowas nicht ohne Material spielen. Und ich glaube nicht, dass jemand jetzt nur die 13,50 Euro Erweiterung spielen möchte und sich nicht einmal für 40 Euro dann das Hauptspiel kauft, wenn es ihm so wichtig ist. Also das finde ich so ein bisschen, fand ich traurig, finde ich, hätte man sich eine andere Möglichkeit überlegen können. Ne, und ob ich einen QR-Code einscannen oder ein ISBN oder irgendwas. Also das fand ich so ein bisschen schade, weil ich hätte das gerne teilweise einfach auf die App komplett outgesourced und gar nicht mehr mit Decoder gearbeitet, weil ich das eigentlich total gut fand in den 3D-Escapes. Da war ich sehr enttäuscht. Und jetzt freue ich mich darauf, dass ich meinen Decoder wieder kriege, um meine ganzen Norris-Erweiterungen zu spielen, von denen ich eigentlich ausgegangen bin, dass ich sie spielen kann.
Ja. Kriegst du. Vielen Dank.
Ist das Paket schon unterwegs?
Boah, bestimmt.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, Norris.
Ja, aber wie gesagt, ausführlich werden wir noch darüber reden. Und für mich ist immer noch Norris das beste System, auch wenn ich jetzt gerade so viel Kritik geübt habe. Ich spiele immer noch die Norris Escapes am liebsten.
Ja, das ist gut. Apropos... Also, kennst du das, wenn man ein Spiel spielt und das falsch spielt, das aber nicht merkt und dann postet man ein Bild auf Twitter, also jetzt nicht ich, sondern jemand anderes postet ein Bild auf Twitter und dann kommen sofort zwei andere und sagen, das habt ihr aber so falsch gespielt, das funktioniert aber so nicht. Kennst du das?
Es ist mir doch gerade passiert, da habe ich gerade drüber geredet. Echt?
Ja, sowas, ich habe dir nicht zugehört. Jedenfalls hat der Robert mit mir Keyforge gespielt. Und da haben wir ein Keyword falsch gespielt und dann ist diese aussichtslose Niederlage, die ich hatte, vielleicht doch verhinderbarer gewesen. Mit ziemlicher Sicherheit hätte ich da noch was machen können, wogegen ich nichts machen konnte. Also ist jetzt eine kleine Regelsache, aber ja, ich habe Keyword schon mit dem Robert gespielt. War an sich lustig, aber seine Combo von seinem Deck, die offensichtlich nicht ganz so stark ist, aber immer noch ziemlich gut, hat mich dann zweimal Kopf und Kragen gekostet in diesem Spiel. Keyforge.
Okay. Und ihr seid dann verbessert worden vom Dirk sehr wahrscheinlich, oder?
Vom Ablagestapel und vom dem Bayer. Von dem der Bayer. Dem Fabian. Ja, auf Twitter. Und jetzt wollen wir den Robert mit auf ein Turnier schleppen.
Sehr gut.
Da ist er von der Straße. Da ist er von der Straße oder sehr gut. Ja, Keyforge. Kommt immer noch nicht an Magic ran, aber naja.
Ja, braucht man auch bestimmt.
Och ja, ist ganz nett. Die Namen sind das Beste. Dann habe ich Museums Rush gespielt mit dem Robert. Das war nett. Und nochmal Machikoro und all solche kleinen Sachen. Nochmal...
Ja, ihr habt euch jetzt auch mal unter der Woche getroffen zum Spielen, oder?
Wir spielen jetzt mehr, der Robert und ich. Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut.
Weil die Freitagsrunde kommt jetzt aus anderen Gründen nicht immer zustande. Weil, naja, Leben und so. Da wollen irgendwelche Nachbarn dann sich plötzlich treffen und so. Ganz, ganz furchtbar. auf jeden Fall... Ja, habe ich nochmal Quicks gespielt. Das ist dieses andere Würfelspiel, was die Leute auch an dem Wurf partizipieren lässt, aber dann doch nicht ganz so clever ist wie andere Spiele. Wow, das waren Wortspiele.
Wow, das war unglaublich.
Und ich habe das hervorragende Mord im Mondschein gespielt, was in Wirklichkeit ein... Mastermind ist in anders, in kinderfreundlicher mit Mörder. quasi ein Mastermind mit Cluedo-Thema. Wer wen ermordet hat. Und lustigerweise gibt es.
Ich habe die Bilder auf Twitter gesehen.
Ja, lustigerweise gibt es einen Robert-Charakter, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Ja, musst du nochmal gucken. Sieht 1A wie der Robert aus.
Okay.
Gut, die Augenklappe, die Glatze und der Schnäuzer, aber hey, alles andere sieht genau wie er aus. Das Feinripp-Unterhemd. Okay. Ja, sehr viel Spaß kann man damit haben. Ist halt quasi ein Mastermind mit Cluedo-Thema. Quasi Tatort, Tatwaffe, Tatmotiv und Täter.
Ich weiß noch, dass ich irgendwann in unserer gemeinsamen sondern WhatsApp-Gruppe mit Robert irgendwie ein Wort raten musste nach dem Mastermind-Verfahren. Es hat auch länger gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch nicht so spannend in der WhatsApp-Gruppe, aber war ja Robert Mark Meister, Mastermind, glaube ich.
Ja. Spannend.
War lustig. Ich habe mit den Fünfern, also wir gehen mal noch in die, ich habe ja in der Schule auch noch gespielt. Ich habe jetzt mit den Fünfern Tobago angefangen. Das ist ein Familienspiel, also ein Abenteuerspiel von 2009 mit Deduktion so ein bisschen. Und zwar ist es immer so eins der ersten Spiele, bevor ich ein richtiges Euro auf den Tisch packe. Und das ist vom Material her ganz toll, weil du hast Palmen, also richtige Palmen, also nicht richtige Palmen, sondern Palmenminiaturen und du hast Steinfiguren und du hast Hütten und du hast Autos und so. Das ist vom Material her sehr schön. Und es ist halt so, dass du halt Teilnehmer von einer Expedition bist, die Schätze heben möchten.
Und Autos?
Und mit Autos, ja.
Ach, mit
und
Autos. Die ich Autos, dachte, die heben Autos.
Nee, nein, die fahren zu den Schätzen und heben dann da den Schatz.
Und ein Getränk.
Und es ist... Hey. Nein. Und das ist halt insofern total cool gemacht, weil man nicht vorher weiß, wo die Schätze liegen, sondern die Schätze werden... die entwickeln sich, wo die liegen im Spiel. Also jeder hat Hinweiskarten auf der Hand und in deinem Zug spielst du halt entweder eine Hinweiskarte, du hast 4 Schätze, die du eingrenzen kannst und du spielst eine Hinweiskarte oder fährst mit deinem Auto. Und wenn du eine Hinweiskarte legst, grenzt die halt immer den Schatz ein, wie der Schatz liegt 2 neben einer Palme. Jetzt sind 3 Palmen da drin, es gibt ganz viele Hexfelder, also das sind noch ziemlich viele Felder, wo es liegen kann. Und dann wird es halt weiter eingegrenzt mit, das liegt im Waldgebiet. Und dann hast du vielleicht schon nur noch 6 oder 7 mögliche Plätze, wo der Schatz sein kann. Und dann hat man so kleine Klötzchen dabei, die man dann da hinlegen kann, sodass es auch visuell ein bisschen deutlich wird, wo es denn jetzt die Chance gibt, den Schatz zu haben. Und dann kannst du noch eine Karte legen, wie im größten Waldgebiet oder eins neben einer Hütte oder nicht irgendwo drin oder so. Und dadurch wird der Schatz irgendwann so deutlich definiert, dass du ihn heben kannst. Also, dass nur noch ein Feld übrig ist. Und das finde ich so am Anfang für die, um so ein bisschen weiter zu denken, immer unheimlich gut. Und es hat denen gut gefallen. Das haben wir jetzt 2-mal gespielt. Da geht's weiter. Also, da bin ich gespannt. So langsam kommen die dann jetzt für mich in die Euro-Ecke, wo man mal ein bisschen, anders spielen kann. Elfenland haben sie jetzt.
Ist das denn kooperativ?
Nein, ist kompetitiv. Ja,
sonst wäre es ja ein toller Kandidat für ein kooperatives Kinderspiel.
Ja, ist es aber nicht. Wir haben kooperativ Exit gespielt. Also ich habe mit den Großen das Xing Fun Exit gespielt. Das Dr. Gravely's Refugium. Und ich habe sie dann gefragt, also ich habe das vorher mit den 7ern und 8ern gespielt und habe die dann gefragt, ob das was für die 5er ist. Dann haben die gesagt, nee, ist nicht. Jetzt habe ich das mit den 6ern gespielt, habe gefragt, ist das was für die 5er? Dann haben die 6er gesagt, fand ich total lustig, nee, das ist viel zu brutal für die 5er. Von den Bildern her und so, das können die sich doch noch nicht angucken. Hm. Und ich dachte, ja, ihr seid ein Jahr älter, bestimmt. Ja, und ansonsten wird gerade total viel Würfelland und nochmal gespielt.
Bei dir?
Das ist im Moment so. Oder nicht bei mir, sondern in der AG und in der Schule überhaupt. Also, das ist so. Würfelland finde ich total super.
Ja, Ist ja ein tolles asymmetrisches Spiel.
Ja, ein asymmetrisches Spiel unter 8 Stunden.
Unter 8 Stunden, ja. So wie Magic.
Da spiele ich da lieber Würfelland.
Ja.
Ich glaube, ich bin in der Hinsicht mehr der Würfeltyp als der Kartentyp.
Du bist generell der Würfeltyp eher.
Ja, aber Gloomhaven mag ich ja trotzdem. Aber ja. Ich zeige mit Würfeln die Lebenspunkte der Bösen an. Also ich habe trotzdem Würfel im Gloomhaven.
Wenn es jemals ein Fuchs- und Bär-Brettspiel geben wird, dann würde der Fuchsspieler würfeln und der Bärspieler Karten spielen.
Okay, es wird ein asymmetrisches Zweierspiel.
Kooperativ natürlich.
Ein asymmetrisches, kooperatives Zweierspiel.
Korrekt.
Okay.
Es ist schon in meinem Kopf drin.
Ich bin gespannt, was
Freut da kommt. Auf 2030, wenn das rauskommt.
Jetzt haben wir aber schon ganz schön lange so aus unserem Leben erzählt. Sollen wir mal langsam
Wir dahin leben ja kommen, auch schon verdammt lange.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich glaube, wir haben wir am Anfang des Podcasts überhaupt gesagt, über was wir heute podcasten?
Nein, du hast direkt losgelegt.
Ich habe direkt losgelegt, ne? Wir haben uns nämlich als Thema ausgesucht, dass wir mal über kooperative Kinderspiele reden wollen, ne? Weshalb der Bär auch gerade schon versucht hat, dahin überzuleiten.
Kläglich und gescheitert.
Ja, weil ich wollte mein Zeugs schon noch zu Ende machen. Ich nehme ja nicht einfach jede Überleitung von dir auf und nutze
So viel ihn. Zum Kuschelkoop des Podcasts hier.
Wir haben nie Kuschel. Ich habe kein Kuschelkoop. Spiele ich nicht.
Ich weiß. Ich auch nicht.
Und deswegen haben wir uns zwei kooperative Kinderspiele ausgesucht, die wir euch vorstellen wollen und wo wir dann noch so ein bisschen drüber reden, warum Koop, was für uns die Kinder kooperativen Kinderspiele ausmachen. Jetzt ist es ja für mich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nicht so ganz mein Thema, weil mir einfach die Kinder in dem Alter fehlen. Also die habe ich einfach nicht. Also meine jüngsten Kinder, mit denen ich spiele, sind 10.
Das sind keine Kinder mehr dann?
Doch, das sind auch Kinder, aber da müssen wir jetzt halt drüber reden. Ich meine, dementsprechend sind auch die 14-Jährigen noch Kinder.
Korrekt. Aber die quälst du ja mit Elfenland.
Nein, da spielen die 10-Jährigen.
Oh, ja. Elfenland. Du bist so Elfenland. Gemein.
Sie fanden übrigens Elfenland zu anstrengend. Also ein paar haben gesagt, oh, Tobago wäre viel besser. Elfenland wäre so anstrengend vom Vorrechnen her gewesen.
Ich sage doch, du quälst die Kinder. Wenn die dir sagen, das ist anstrengend, dann wollen die dich nur nicht verärgern und meinen eigentlich, das ist Kacke.
Nee.
Doch. Die trauen sich nur nicht, dir das ins Gesicht zu sagen.
Ja, nee, einige haben das auch total gerne gespielt, aber so Kinder, ein, zwei haben wir jetzt gesagt.
Wenn ihr das hört, dann zitiert mich und sagt, das Spiel ist Kacke. Und sagt, das hat nur ich gesagt.
Meine Schüler hören diesen Podcast nicht. Die wissen gar nicht, dass ich den mache.
Okay. Liebe ältere
Meint,
Schüler.
Ich sollte das mal erzählen.
Liebe ältere Schüler, die diesen Podcast hören, schöne Grüße an euch. Und erzählt den jungen Schülern mal, dass Elfenland Kacke ist. Und dass die diesen Podcast hier hören sollten. Ja. Ich fühle mit euch. Mit jedem armen Elfenlandspieler.
Gut, back to topic. Wir wollten kooperative Kinderspiele vorstellen.
Ja, da haben wir uns zwei ausgesucht. Nämlich das Talisman legendäre Abenteuer und
5-Minute-Dungeon.
5-Minute-Dungeon. Und wir wollen anfangen mit dem Talisman legendäre Abenteuer. Das ist ein Spiel für 1 bis 6 Helden ab 8 Jahren von Lukas Zach und Michael Palm. Und lustigerweise benutzen die IP, also die Hintergrundwelt von Talisman, was ein relativ renommiertes Spiel ist, relativ alt.
Aus den 80ern.
Ja, relativ alt. Also es gab es bei Schmidt-Spiele auf Deutsch zum ersten Mal, Talisman gemeinsam gegen Tod und Teufel. Wobei das ist tatsächlich Semi-Koop. Denn man hat quasi ein gleiches Ziel und muss eventuell auch ja, sich verbünden nicht wirklich, aber man räumt die gleichen Hindernisse aus dem Weg und kann die sich gegenseitig auch so ein bisschen in den Weg stellen. Man kann sich aber auch angreifen. Eigentlich ist es nicht Koop. Eigentlich ist
Deswegen,
es
also
auch nicht
Talisman ist überhaupt nicht,
Semi-Koop. Nein, du hast recht.
ist nicht Koop.
Ist nicht Koop.
Ich habe gerade gedacht, ob wir ein unterschiedliches
Nee,
Talisman
das ist nicht
gespielt
Koop.
haben.
Man versucht in die Mitte zu kommen, um dann die Krone aufzusetzen und alle anderen zu töten.
Ja, und das dauert manchmal ewig, weil
Oh
man
ja.
nämlich genau würfeln muss.
Ja, und es dauert generell recht lange, das Spiel. Ich glaube, das hat man als Kind auch nie zu Ende gespielt, sondern
Also
irgendwann
das
immer
ist halt,
abgebrochen.
das ist einfach, also Talisman ist heutzutage einfach überholt. So
Wobei,
ein bisschen.
ja, es gab so die dritte Edition, die hat so super viele Erweiterungen gehabt, wo dann am Ende noch die Welt untergegangen ist. Man hat viele Bretter rein. Es gibt eine Zielgruppe, die das immer noch gerne spielt und die das als Bier- und Brezelspiel halt 6 Stunden lang mit den Kumpels spielen. Und wenn ihr das dann auch nicht zu Ende gespielt habt, ist egal, dann gehen die halt wieder auseinander. Also die Zielgruppe, die gab es schon immer, die von Talisman, und es ist halt würfeln und bewegen. Und ja, also die normale Talisman-Zielgruppe gab es schon. Und in Anlehnung daran gibt es halt jetzt dieses Talisman legendäre Abenteuer, wahrscheinlich auch für die Zielgruppe von den Leuten, die früher Talisman gespielt haben und jetzt gerne dieses Erlebnis mit den Kindern teilen wollen, denn es ist ein Familienspiel. Und es könnten die Kinder theoretisch auch alleine spielen, ab einem gewissen Alter. Aber die Sache ist, worum geht's eigentlich? Also das ursprüngliche Talisman, da gibt es eine Krone der Herrschaft, und um diese Krone der Herrschaft aufsetzen zu können, muss man zu dahin gelangen, und das kann man nur, wenn man einen von 5 Talismanen, also Anhänger, bekommt und dann damit durch das Tor oder durch eine Ebene oder so, keine Ahnung genau, wie das war, geht. Und hier in diesem Spiel gibt es 5 Szenarien, wo man jeweils einen Talisman finden kann, die man aber sicherstellen soll, damit niemand die Krone der Herrschaft klaut. Das ist die Hintergrundgeschichte. Und ja, was finden wir in der Box, wenn wir die aufmachen? Erstmal, ich bin super begeistert von der Ausstattung, denn es gibt das Spiel Arkham Horror, Kartenspiel. Und da gibt
Ja.
es, gibt, muss man so kleine Scheiben aus einem Beutel ziehen, um zu gucken, ob man Erfolg hat. Quasi ersetzt das den Würfel. Jetzt hat dieses Spiel alles, was man braucht, außer so einen blöden Beutel. Die haben keinen Beutel da reingepackt in Arkham Horror, das
Stimmt,
Kartenspiel.
ja.
Es ist so, ich will nicht sagen selten dämlich, aber es ist selten dämlich, da keinen Beutel reinzupacken, aus
Das
Gründen,
stimmt.
warum auch immer. Und im Talisman sind für jeden der 6 Helden ein eigener Beutel dabei, wo man dann die Chips auch lagern kann, denn es ist auch ein Chip aus dem Beutelziehspiel. Nicht nur das, die haben so einen
Ein
kleinen.
Chip aus dem Beutel, ein Backbuilding.
Ja, das definieren wir noch. Und es hat so einen kleinen, ja, wie so ein Dogtag aus Pappe, dass man an diesen Beutel binden kann mit den Werten des Helden, sodass man den Helden wirklich dann auch von außen sehen kann mit diesem Beutel. Es ist großartig. Und 6 Helden gibt es, wie gesagt, und hier muss man nochmal sagen, in männlicher und weiblicher Ausstattung. Es ist der gleiche Held, es gibt eine Männerfigur und eine Frauenfigur. Und auf den Chips sind dann abwechselnd das Männergesicht und das Frauengesicht drauf. Ich meine, es ist großartig. Es ist wirklich, du kannst nicht sagen, okay, ja, ich spiele die Heilerin, weil das ist die Frau, sondern wenn du ein Mädchen bist, kannst du sagen, okay, ich möchte die Kämpferin spielen oder ich möchte den Kämpfer spielen. Und ich kann mich entscheiden bei jedem Charakter, ob ich die männliche oder weibliche Version nehme. Ja, das gibt's bei Andor auch, aber es gibt's halt auch hier. Und gerade bei einem Familienspiel, was du mit Kindern spielen willst, wo du Kindern halt kein festgefahrenes Rollenbild, nur die Jungs sind die Krieger und die Magierinnen sind dann weiblich und weiß ich nicht. Die Heilerinnen sind auf jeden Fall auch immer weiblich, wenn du denen solche Stereotypen halt nicht beibringen willst. Finde ich das schon wichtig, dass du wirklich alles sein kannst.
Ja, ich
Gut.
meine, das haben ja die Autoren auch dementsprechend gemacht. Also,
Ist
das
das
ist ja
so?
auch gewollt so. Ja, also
Ja,
ich
natürlich
kenne
ist
den
es.
Michael Palm ja schon ein bisschen länger und ich habe mit ihm telefoniert in Vorbereitung auf diese Sendung. Und da haben wir über so Sachen natürlich auch gesprochen und das ist schon sehr bewusst so gemacht.
Ja, gehe ich mal von aus, dass das bewusst ist, aber ich finde das wirklich gut, dass das so gemacht wurde. Und soll ich dir was sagen? Da ist nicht nur für jeden Helden ein Beutel drin, sondern auch noch ein siebter Beutel drin, der Schatzbeutel, wo man dann Belohnungsschätze rausziehen kann. Ist das nicht großartig? Einfach mal 7 Beutel in so eine Schachtel zu packen, dass das geht.
Sind die Beutel mit unterschiedlicher Farbe und so, oder sind die alle gleich?
Die sind alle gleich, aber die haben ja einen Doc-Tag dann, ne? Eine Markierung, wo du dann reingreifst. Die sind alle, müssen ja auch mehr oder weniger undurchsichtig sein, deswegen am besten schwarz. Es gibt so ein Spiel, das heißt...
Sie hätten ja auch rot und gelb und grün und lila und so sein können.
Ja, hätten sie, aber wenn man zum Beispiel einen Promo-Charakter auch noch rausbringt, dann könnte man den ja an irgendeinen Beutel binden und hätte dann halt nicht die passende Farbe dafür. So kann man zum Beispiel einen Promo-Charakter, vielleicht einen Druiden oder sowas, ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt.
Er wird kommen. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass doch bitte ins Hive ein Druide geliefert werden soll für den gelben Bären.
Ja, ich war auch schon 2-mal im Hive drin. Und im Brave natürlich auch. Aber ja, das sind diese Spiele, die hier in Köln. Schöne Grüße an das Hype und das Brave. Sie hören uns eh nicht. Egal. Ja, ich habe es versucht zu bekommen. Schade, ich mag Druiden. Ich habe lange bei World of Warcraft einen Druiden gespielt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Er wird kommen.
Der World of Warcraft Podcast? Nein. Definitiv nicht. Ja, wir haben Beutel mit Helden drin, was schon mal großartig ist. Es ist ein...
Nee, Heldenbeutel mit Zeugs drin. Also da sind die Helden auch drin, oder was?
In den Beuteln? Helden sind quasi das Doc-Tag an der Seite.
Ach
und
so, okay.
Repräsentiert durch einen Standy, einen richtig schönen großen Standy. Auch für kleine Hände.
Aha, du darfst Dandy sagen, ich werde mit Pappaufsteller.
Du darfst mich gerne verbessert. Korrigieren. Du darfst mich gerne korrigieren.
Nein, Dandy ist viel besser als Pappaufsteller.
Warum sagst du dann Pappaufsteller? Unglaublich.
Weil du mich sonst verbesserst.
Und
ich darf nie einfach Dandy sagen.
Wir haben ein Doc-Tech mit den Werten. Da sind aber eigentlich auch nur die eine Spezialfähigkeit, die Helden quasi zu unterscheidet. Und die Verteilung von den Startplättchen in dem Beutel drin. Denn generell werden alles, was man als Begegnung hat und wo man kämpfen muss, durch Herausziehen von diesen Chips geregelt. Und da kann man Symbole rausziehen, wenn es denn zu einem Kampf kommt, die dann verschiedene Auswirkungen haben. Aber was noch in dieser Schachtel drin ist, ist ein Satz von Locations oder ich sage Ortschaften. Ortschaften wie Taverne, Lichtung und so weiter, die man zu einem dieser 5 Szenarien, weil es geht ja um die 5 Talismane, die man retten muss, neben dieser Szenarien. Die man nach dem Buch, hier in den letzten Seiten des Buches, ist das Szenario beschrieben. Dann baut man das auf und ja, legt dann entsprechend auch Plättchen hin. Für jedes Szenario gibt es andere Plättchen. Kaum werden welche doppelt verwendet. Ich glaube, im letzten Szenario werden nochmal von einem anderen Szenario Plättchen verwendet. Und die Szenarios haben auch einen eigenen Szenario-Tracker, der beidseitig ist, sodass es immer 2 Phasen auch gibt in dem Szenario. Und wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist, die Helden erfolgreich waren, dann wird das umgedreht und es geht ein bisschen anders weiter. Was ganz cool ist. Wobei, andererseits war es dann noch einmal so, wo man dann die Kinder meinten, weil die irgendwas anderes noch machen wollten, okay, wir haben das jetzt geschafft, oder? Nein, wir müssen die Rückseite weiterspielen. Ja, okay, gut. Na gut. Aber die wollten, dann haben wir schon gesagt, okay, wir haben das, die erste Seite geschafft und konnten dann aufhören. Aber nein, man muss das in einem Rutsch durchspielen. Hm. Ja, man trackt da den Fortschritt. Man hat auch keine Lebenspunkte von Helden und so weiter. Nein, Es geht eigentlich nur um die Zeit, ob man es schafft in der entsprechenden Zeit. Und wenn man halt bestraft wird von dem Spiel durch verlorene Kämpfe oder durch andere ja Missgeschicke, dann rückt einfach der Zeitmarker vor, was man versucht zu kompensieren. Ja, und dann läuft man auf diesen Locations, die man zu einem Szenario zusammengebaut hat, herum, sucht Plättchen, die man aufdeckt. Man läuft übrigens herum, indem man einen Würfel würfelt, was bedeuten kann, dass man entweder 1 bis 4 Felder vorrückt und dann bei einer 4 auch der Zeitmarker auch, sodass man halt nicht ewig rumlaufen kann, weil man statistisch gesehen irgendwann auch da zu viel vorgelaufen ist und die Sanduhr zu weit vorgeht, der Sanduhrmarker. Oder man würfelt den Teleporterstein und kann sich überall hinsetzen. Also theoretisch kommt man auch ans andere Ende der Karte durch einen entsprechenden Würfelwurf.
Aha. Wird da vorher irgendwie eine Geschichte oder so erzählt?
Ja, natürlich. Auf dem Szenariobogen ist dann wirklich nett gemacht, verschiedene Szenarien. Im ersten Szenario muss man zum Beispiel einen Fluch der Feen brechen, indem man Heilkräuter sammelt, die auf der Karte zufällig unter den Chips verborgen sind. Muss man dann 3 Heilkräuter sammeln und dann, wenn man das geschafft hat, dann passiert noch irgendwas, was ich jetzt nicht verraten möchte. Was ich aber verraten möchte, ist, dass es auf diesen Bildern von den Ortschaften, auf den Abbildungen sind dann so kleine Sachen versteckt, was eigentlich lustig gemacht ist, von wegen, legt jetzt auf alle mit einer Fee folgende Marker drauf, kommt dann. Und dann muss man sich genau angucken, wo ist denn jetzt eigentlich die Fee? Wo sind denn hier überall Feen drauf? Und so, dass dann je nach Szenario kommt dann auch mal was, weiß ich nicht, will ich jetzt nicht spoilern, wenn das für einige ein Spoiler ist. Für mich ist eigentlich keiner, aber naja, gut. Ist halt nicht sehr viel, was man jetzt spoilern könnte, aber es gibt auch noch andere. Und wir haben tatsächlich auf einem es nicht gefunden. Da okay. Haben wir dann überlegt, er müsste eigentlich hier die dritte Fee sein. Oder war es eine Fee? Ich weiß nicht, ob es eine Fee war, aber so ein kleiner grafisches Detail, was wir nicht auf Anhieb gefunden haben. Aber gut, wir haben uns dann geeinigt, dass das Plättchen dann auf eine gewisse Position kommt, die Sinn macht. Ja, dann läuft man rum und muss dann einfach nur gegen Monster kämpfen. Was sich erstmal was sich erstmal nach wenig anhört. Denn man kämpft gegen Monster, indem man einfach 3 Plättchen aus dem Beutel rauszieht. Und da hat man dann Symbole drauf. Und die Monster haben auch Symbole. Zum Beispiel braucht ein Monster 2 Schwerter. Und dann zieht man so lange raus, 3 Plättchen raus, und hat dann hoffentlich genug Schwerter, um das Monster zu besiegen. Wenn man gegen mehrere Monster kämpft, muss man gegen jedes Monster diese Symbole setzen und gucken, welche man dann besiegen kann. Wenn man das nicht kann, geht einfach die Zeit voraus. Außerdem gibt es auch eine Sanduhrmarker, die man ziehen kann auf dem Plättchen, das man hat. Dann ist einfach Zeit vergangen und man muss den Marker 1 fortsetzen. Wenn man dann später Belohnungen hat, wie zum Beispiel ein Packesel, der sagt dann, ziehe einfach 2 weitere Plättchen raus. Oder halt irgendwelche besonders guten Schwerter, dann hat man halt mehr Schwertsymbole drauf. Magiesymbole sind die anderen Symbole, also das sind so Zauberhüte, die man dann gegen andere Monster einsetzen kann und dann kann man halt so die Kämpfe abhandeln. Das klingt wirklich sehr simpel, macht aber dann erstaunlich viel Spaß, muss ich sagen. Also klar ist das sehr seicht, aber den Kindern, die haben das System sofort verstanden, ich muss die passenden Symbole haben, entweder Magie oder Schwert und dann ziehe ich die Dinge raus. Und dann kommt die taktische Komponente, so dass man, wenn man seine Marker gezogen hat, kann man entweder, bevor man zieht, also dann lässt man die draußen liegen, aus seinem Beutel raus. Und bevor man wieder aus diesem Beutel zieht, kann man sich entscheiden, ob man die ganzen Marker nimmt und wieder zurück in den Beutel wirft. Was einerseits so ein kleiner Memory-Effekt ist, der aber nicht ganz so gravierend ist, weil man ja auch die Anfangsverteilung von den Schwertern und Zauberhüten und anderen Symbolen sieht man auf seinem Charakterbogen. Sodass man am Anfang zumindest weiß, was man drin hat. Und so dass man dann wirklich taktisch entscheiden kann, oh, ich habe jetzt noch 2 Schwerter drin, soll ich jetzt lieber wieder alles reinwerfen und dann neu ziehen oder soll ich aus dem, was ich noch da drin habe, das rausziehen, weil meine Wahrscheinlichkeit da höher ist. Das ist dann so eine kleine Entscheidung, die man schon machen kann, die kann man den Kindern auch abnehmen. Alpha Gaming. Aber man kann dann gemeinsam überlegen, wo es dann Sinn macht zu ziehen. Und man darf aus dem Beutel eines Mitspielers auch rausziehen. Einfach als Hilfe, der muss auch nicht am gleichen Ort sein. Man kann einfach überlegen, okay, ziehe ich jetzt einen Marker aus dem Beutel vom Mitspieler oder ziehe ich aus meinem Beutel?
Okay, darf ich das auch mischen? Also darf ich zwei aus meinem, einem aus dem?
Nein, du musst entweder...
Okay.
Also du darfst dich entscheiden dann, ob du das aus dem Beutel von dir oder vom Mitspieler
okay.
ziehst.
Ja, ja, weil du gerade von einem Marker gesprochen hast, habe ich gerade gedacht. Okay, also ich kann dann sagen, okay, ich ziehe alle drei aus dem, weil der hat eigentlich mehr Schwerter oder so.
Genau, genau, genau. So sieht's aus. Ja, und dann, so sind die Kämpfe. Und dann bekommt man eine Belohnung. Weil wenn man ein Monster besiegt, kriegt man eine Belohnung. Und das ist dann ein zufälliges, aus dem Schatzbeutel gezogener Chip. Und dann darf man sogar entscheiden, in wessen Beutel man den reinwirft. Also okay. Ich muss das nicht in meinen Beutel reinwerfen. Klar gibt's dann, also bei mir war es tatsächlich so, obwohl meine Kinder nicht unbedingt die unegoistischsten auch mal gerne sind, haben die sich erstaunlich viel gegenseitig gegönnt, was ich total positiv fand, dass die gesagt haben, okay, es macht jetzt Sinn, weil du sowieso schon viele Zauber hast und wir bei dir dann immer die Zauber ziehen, das der Elfe zu geben. Oder, okay. Oder bei mir war es dann so, ich habe meistens den Kämpfer gespielt und dann habe ich die Packesel bekommen, die mehr Zeug einfach rausziehen lassen, was dann zu einer Strategie geführt hat. Und dazu von Strategie zu sprechen, ist halt schon... Es ist halt immer noch seicht, muss ich dazu sagen. Aber es ist okay so. Und dann konnte man, habe ich halt so eine Strategie aufgebaut, wo ich einfach möglichst immer mit Packeseln immer mehr rausgezogen habe und immer ganz viel aus meinem Beutel rausgezogen habe, sodass ich immer dann ein anderes Symbol auch immer gezogen habe, was ich dann bekommen habe, versucht zu bekommen, nämlich, dass die Zeit überhaupt nicht vergeht. Es gibt nämlich einen Marker, okay. Der sagt dann, wenn du Sanduhren ziehst, dann sind die aber, gehst du trotzdem nicht vor, wenn du dieses Symbol ziehst. Und so, dass ich das dann immer zusätzlich gezogen habe, zwar immer alles rausgezogen habe, also möglichst viele Sachen aus meinem Beutel rausgezogen habe, aber dann halt auch immer diesen, Achtung, die Zeit geht doch nicht weiter. Das war dann das Backbuilding quasi für meinen Charakter. Mein 10-Jähriger hat immer den Zwerg gespielt, der mag Zwerge, und der konnte sich dann immer bei den Schätzen immer quasi daraus wählen, also die Spezialfähigkeit von dem, aus zwei Schätzen einen auswählen, den er bekommt. Und normalerweise zieht man einfach nur, sodass man dann auch schon ein bisschen besser verteilen konnte. Und dann kann man halt überlegen, will ich einen zum Spezialisten aus oder mache ich so, dass jeder alles kann? Und dann halt noch diese Strategie mit dem, ich ziehe mehr Sachen aus dem Beutel raus und dann diese Sanduhr-Strategie. Ja.
Es ist ja auch so, dass du ziemlich schnell deinen Charakter hochentwickelst.
Ja.
Ne? Also halt auch mit Punkten und so weiter. Das geht ja ziemlich schnell. Und du hast keinen Kampagnenmodus, ne? Sondern genau. Das ist halt wirklich, dass du jedes Szenario einzeln spielst und dann halt auch immer wieder bei Null beginnst. Das heißt, da kannst du ja auch gucken, wie du was spielst, oder?
Genau. Da kann man kann immer die gleiche Strategie fahren. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal, jetzt dreimal gemacht, dass wir ungefähr immer das Gleiche gespielt haben. Wir haben auch gerne unsere Charaktere wiedergespielt. Und man fängt halt wieder mit seinen sechs Standardplättchen an, mit denen man auch anfängt am Anfang. Und kriegt dann wieder durch die Besiegen von Monstern wieder neue Plättchen dazu. Das ist auch der einzige Weg, wie man dann halt neue Plättchen dazu bekommt. Neue Belohnung. Und hat dann wieder versucht, uns gegenseitig das wieder zuzuschieben, dass wir wieder bei der Elfin die Magie wieder mehr ausbauen, bei dem Zwerg wieder das Kämpfen mehr aufbauen und bei mir wieder auf die Zeit und möglichst viele Plättchen gehen. Das konnten wir mehrfach so machen und das hat uns auch wirklich Spaß gemacht, das wieder zu versuchen. So.
Okay. Hat das denn irgendwie eine Auswirkung, ob du das zu zweit, zu dritt oder zu viert spielst? Also skaliert das Spiel irgendwie oder ist das nicht wichtig bei dem Spiel?
Es ist tatsächlich nicht wirklich, es fällt nicht ins Gewicht, ob du mit mehreren spielst, weil die Zeit ja trotzdem vergeht, je nachdem, immer wenn du was rausziehst, immer wenn du was machst,
okay.
Skaliert das dadurch, dass die Zeit vergeht. Ja, und dann hat man...
Ab wie vielen Jahren ist das denn überhaupt?
Ist
das ab 8 oder ab 6?
Es steht ab 8 Jahren drauf.
Okay.
Man kann es aber unter Anleitung bestimmt auch schon ab 6 spielen. Und ich fand es halt toll, weil es wirklich kooperativ, man überlegt dann gemeinsam, wer welches Monster versucht zu bekämpfen, wer wohin geht. und hat dann diese kleinen strategischen, ja, taktischen, nicht strategischen, taktischen Überlegungen, wer wohin geht, wer welche, wie man seinen Charakter so ein bisschen ausgestaltet ist und bei wem ich jetzt ziehe und ob man vorher seine Marker wieder reinwirft. Das ist schon, auch wenn mein Sohn mit 10 Jahren auch mal ein Terraforming Mars sich alleine spielt im Solo-Modus, wo ich immer wieder überrascht bin, oder gerne ein Fest für Odin spielt, wirklich gerne, ist es so, dass er auch an dem Spiel wirklich Spaß hatte und da auch das etwas seichtere und schnellere Spiel durchaus zu schätzen weiß.
Ich meine, der Michael, wenn die Spiele entwickeln, der hat ja auch Kinder und orientiert sich daran, ne? Also das hat er ja auch nochmal ganz klar gesagt. Also dass er dann natürlich auch guckt, wie er das entwickelt und dass es dann halt auch zum Familienspiel passt und dann wird auch mit den Kindern Probe gespielt.
Ja, der ja. Dankt auch, den besonderer Dank der Autoren sind auch die Kinder erwähnt besonders. Ja, das ist, das merkt man auch, weil ich habe da die Ankündigung gelesen und kam zu Essen raus und das wollte ich auch unbedingt haben, weil ich finde diese Nische ein Abenteuerspiel, wo man mit Helden rumgeht, die verschiedene Spezialfähigkeiten haben, wenn es auch nur so rudimentär ist. Diese Nische ist nicht so stark besetzt. Ne? Es gibt ja, Dungeon Crawler.
Habba hat das probiert mit diesem Abenteuerland. Das war aber nicht so toll. Also ich glaube, die meisten, die das Probe gespielt haben, waren da nicht so überzeugt von. Das war sehr trocken irgendwie. Also da sind die Charaktere und so nicht so gut rausgekommen. Das war so der erste Versuch, das nochmal ein bisschen anders zu machen. Aber das ist jetzt schon eine Nische. Wir haben jetzt ja gerade 2 Spiele, die so in der Richtung rausgekommen sind.
Welches ist das zweite?
Das Stuffed Fables. Herr der Träume. Ne, wie heißt das auf Deutsch?
Ja, ich glaub, Herr der Träume.
Ja, gut. Das geht ja auch in diese Richtung.
Ja, wobei, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und was wirklich auch nett ist, das ist, dass was Pegasus eigentlich nicht so macht, ist, dass es diese Haptik in der Schachtel mitbedient. Ne? Du hast halt diese tolle also meiner Meinung nach voll gute Ausstattung mit den richtigen, vernünftigen Beutel. Und du hast halt auch so 3 noch so kleine Einsätze, wo man dann auch physisch diese Talismane reinstecken kann, in dem einer der 3 Schwierigkeitsgrade, also die haben dann so Sterne drauf, und die kann man dann reinstecken. Für das erste Abenteuer kannst du den Talisman reinstecken, in dem Schwierigkeitsgrad, den du hast, in den zweiten und dritten, sodass du dann in der Schachtel auch den Fortschritt siehst, den du gemacht hast, indem du einfach physisch auch diese Talismane da drin stecken hast. Und da ist dann schon so ein bisschen das Kampagnenfeeling drin, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt schon das und das und das und das Abenteuer geschafft. Und die Story ist auch wirklich ganz nett. Also auf diesen großen Karten, die auch gleichzeitig die Rundmarker sind, die man dann auch einmal wenden muss. Weil es dann auch tatsächlich oft so eine kleine Wendung gibt. Nach dem Motto, du hast jetzt das und das gemacht, jetzt musst du aber das und das machen. Okay. Und von der Story her ist das total in Ordnung. Also es ist wirklich, wirklich das Einsteigerlevel, was ich auch sehe bei, es ist wirklich was für die Monopoly-Spieler, würde ich sagen. Es ist seicht genug, was heißt seicht? Es ist einsteigerfreundlich genug, dass die Monopoly-Spieler, Leute, die Gelegenheitsspieler, wirklich als Familie da wirklich an diese Abenteuerspiele rangeführt werden, weil es gibt ja keinen Link dazu. Wir haben uns damals HeroQuest und StarQuest gab's da und das war dann schon ein großer Sprung. Da kam von MB raus und es war immer noch, es waren die 80er, da kamen die späten 80er, da kamen auch die Fantasy-Filme in den 80ern, sind auch nicht kinderfreundlich gewesen. Sind nicht kinderfreundlich gewesen, aber das ist ein anderes Thema. Und da kamen auch die Spiele raus, die nicht wirklich einsteigerfreundlich waren auf diesem Gebiet. Und jetzt haben wir ja wirklich mal was, wo ich sagen kann, okay, das holt die Normalspieler ab und führt die dann auf den Weg in Richtung Abenteuerspieler, also Dungeon Crawler, wirklich. Das ist der erste Schritt. Endlich mal ein kooperatives Kinderspiel, wo man nicht nur Obst pflücken muss.
Was die Obstgarten Leute, ist super.
Also ich würde mich freuen, wenn sich Talisman wirklich als das Gateway Dungeon Crawler Spiel für Kinder, die wirklich die Neigung haben, in die Richtung zu gehen.
Okay.
Also fände das cool, wenn sich das positionieren würde.
So. Der Michael hat erzählt, es ist zur GenCon rausgekommen auf Englisch.
Mhm.
Also vor der Spiel. Und da musste er sich ganz viel anhören, dass die Leute total enttäuscht waren, weil es halt kein normales Talisman war. Also die haben alle gedacht, das Talisman, was jetzt rauskommt, ist halt das Talisman der 80er im neuen Gewand. Und das war denen allen zu einfach.
Ja, klar.
Obwohl das ja ganz bewusst als Familienspiel, also es ist jetzt nicht als Kinderspiel, sondern als Familienspiel auch konzipiert, weil die haben Auftrag bekommen von Games Workshop zu 3 Talisman-Spielen.
Cool.
In der Talisman-Welt. Und das Erste, was jetzt halt rausgekommen ist, ist das kooperative Familienspiel. Und jetzt arbeiten sie an einem Kartenspiel und an einem Würfelspiel. Und das Kartenspiel kommt jetzt 2019 raus. Also da sind sie schon ziemlich final fertig. Und das Würfelspiel ist für 2020 geplant.
Hm.
Na, die werden, also das Kartenspiel ist schon klar, das ist nicht kooperativ. Das Würfelspiel sehr wahrscheinlich auch nicht, aber da sind sie noch nicht so weit. Aber das Kartenspiel wird ganz klar nicht kooperativ.
Hm.
Na, und das kommt jetzt raus, das heißt, das wird aber auch dann kein Kinderspiel mehr. Also das war jetzt ganz klar, es wird zuerst das Familienspiel rausgebracht, aber alle 3 sind mit Games Workshop Lizenz. Und er hat halt auch erzählt, dass das halt schon auch anstrengend ist, weil man sich halt auch genau darauf gucken muss, dass alles eingehalten wird und so weiter, dass sie schon auch genau geguckt haben und gesagt haben, wie sehen die Charaktere aus, wie muss die Welt und so weiter beschrieben sein, weil das war Games Workshop schon wichtig. Und mir war das gar nicht so bewusst. Also ich habe dann so gefragt, wie es denn mit so Auftragsarbeiten aussieht. Ich dachte, das macht doch eigentlich schon häufiger.
Hm.
Ne? Also das hat so ein bisschen mit den Zwergen angefangen, was nicht so eine direkte Auftragsarbeit war, weil er einen Markus Heitz kannte und halt gesagt hat, er würde gerne das Spiel machen zum Buch. Aber so Auftragsarbeiten sind wohl gar nicht so unnormal. Ja, fand ich überraschend. Also hätte ich halt nicht gedacht. Also ich habe so gedacht, so okay, eine Auftragsarbeit, das hört sich für mich so, ja, und dann hast du die Idee und mach dazu mal ein Spiel.
Hm. Aber denkt man so, ne? Wenn man dann überlegt, habe ich mir auch gedacht, okay, warum gibt man dem eine Talisman-Lizenz? Aber wenn Games Workshop darauf zugegangen ist, das ist ja...
Ja, ja, also das ist wirklich ein Auftrag. Also es ist nicht so, dass Michael gesagt hat, ich will, sondern der hat halt gesagt, das erste, die haben ja schon ein kooperatives Kinderspiel rausgebracht, das ist Zauberei hoch 3, das ist ab 6, also es ist nochmal ein etwas anderes Alter. Das kam 2016 raus.
Hm.
Und daraufhin kam halt, also nicht direkt daraufhin, aber Games Workshop hat dann sozusagen dann eine Auftragsarbeit gegeben, die jetzt ja auch weiterläuft. Also es ist jetzt nicht nur dieses Talisman-Familienspiel, sondern kommen noch 2.
Ja.
Na, die dann auch wieder bei Pegasus auch kommen. Aber das ist dann schon interessant, wie sie dann das weiter umsetzen, weil es wird weiter das Talisman-Imperium sozusagen sein, also die Orte und die Helden und so weiter.
Ja.
Und was sie daraus dann machen, das kann ich mir halt auch echt spannend vorstellen. Ne? Du kriegst ein Thema und kriegst gesagt, mach dazu das, das und das.
Ja, und du kannst halt von den Fans dann Kritik einsammeln. Aber es muss halt richtig kommuniziert werden, was es sein will, ne, das Spiel. Und ich bin nicht
aber
enttäuscht.
Aber das haben sie deutlich gemacht. Er hat gesagt, dadurch, wir haben ja Talisman, wir haben legendäre Abenteuer noch dazu gemacht und die ganze Verpackung, das sieht ja auch nicht so aus, dass das ein normales Talisman ist. Also ich finde schon, es steht Familienspiel drauf, also es ist schon deutlich und ab 8, dass es jetzt kein 80er-Jahre-Talisman neu im neuen Gewand ist.
Ja, definitiv.
Ja. Und er hat halt ganz klar gesagt, für ihn war in diesem Spiel das Wichtigste, dass die Kinder eine Geschichte erleben. Und dass man durch das Spiel hinweg, dass die Geschichte und der Erzähler, das ist für ihn so der Mittelpunkt gewesen. Und deswegen haben die auch einen Illustrator ausgesucht. Der heißt Falk Holzapfel. Und als Nick ist der Zapf. Und der ist eigentlich, ich habe dann so gedacht, so boah, der Name sagt mir irgendwas. Der ist eigentlich Kinder- und Jugendbuch-Illustrator.
Mhm.
Der wohnt in Wien und den haben sie halt als Illustrator für dieses Spiel genommen. Damit die Kinder halt noch mal besser in diese Welt und diese Geschichte auch gehen können. Ich meine, das wirst du besser beurteilen können, ja, wie deine Kinder darauf reagiert haben.
Nee, das ist durchaus stimmig. Also die Illustrationen sind wirklich, wirklich cool. Große Bilder auf den, auf diesen, wie, auf diesen Zeitfortschreit leisten mit der Geschichte, mit der Story, mit den Abenteuern drauf. Nee, finde ich gut. Also, es ist wirklich, wirklich stimmig und die Geschichte ist halt im Vordergrund. Die muss auch vorgelesen werden. Das ist schon einiges an Text. Ja, findet ihr die ganzen, wir sparen uns das, wir rauschen da jetzt nicht durch, sondern das ist immer was Besonderes, wenn wir das spielen. Also es ist nicht so, wir haben noch Zeit, lass uns mal schnell noch einen Talisman spielen, sondern wir wollen das dann auch bewusst. Wir sind halt nur 5 Abenteuer, die man aber nochmal in Schwierigkeitsgraden spielen kann. Aber wir halten uns das bewusst als so ein kleines Highlight. Wir überlegen uns, also ich und die Kinder überlegen uns genau, wann wir das dann spielen wollen.
Und ja, und jetzt kommt die Antwort, die dich enttäuschen wird. Es ist nicht direkt eine Erweiterung geplant. Also an sich denken sie natürlich darüber nach, aber darüber reden wird man so in einem Jahr. Also einfach, weil gerade die anderen Spiele im Vordergrund stehen. Und es ist nicht so, dass jetzt schon die Erweiterung sozusagen fertig designt ist und man nur noch darauf wartet, sie zu essen zu verkaufen. Nee, klar. Also da werdet ihr leider länger warten müssen, bis da die weiteren Abenteuer kommen.
Na gut. Nee, aber es ist halt auch, ja gut, es sind halt 5 Talismane laut Hintergrund, ne, die man in Sicherheit bringt und dann hat man auch 5 Abenteuer dazu, ne? Und zu jeder Talisman hat irgendwie seine eigene Geschichte, wie man den dann erlangen kann. Ja. Ne? Und da passiert dann auch mal was Überraschendes, eine überraschende Wendung. Nee, es ist schon cool gemacht. Ja, das ist Talisman legendäre Abenteuer.
Dann mache ich noch ganz kurz was zu Michael einfach. Also wir kennen uns halt schon länger aus einer Zeit, wo ich noch Übersetzungen gemacht habe. Und das war so das erste Mal, wo ich mich richtig cool gefühlt habe damals, als ich bei der Messe länger bleiben durfte und es eine Party gab. Und das kannte ich damals noch gar nicht. Und wir haben damals die Übersetzung für Bang gemacht und Michael hat die Teufelsfahrt, nee, wie heißt das?
Die Kutschfahrt zum Teufelsberg, das ist ein ganz, ganz hervorragendes Spiel.
Das genau, wirklich, du magst das Spiel ja total.
Mag ich total gern.
Das hat der Michael da rausgebracht und wir waren als einzige Deutsche beim italienischen Verlag und dann hat man natürlich auch miteinander gequatscht und so, das war echt total nett. Und von dem kommt jetzt, kommt was ganz Neues, also eigentlich ja, schon ziemlich neu, aber also anders als das, was wir bisher kennen. Es kommt die Undo-Reihe raus. Da kommen die jetzt erstmal mit 3 Titeln. Das kommt auch bei Pegasus. Das sind so Kriminal-Zeitreisefälle. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Es geht um Todesfälle und das sind auch Einmalspiele. Also die kosten dann auch so einen Zehner ungefähr pro Spiel. Und es geht um Todesfälle, die du aufklären musst. Da hast du halt Karten ausliegen und auf den Karten stehen verschiedene Zeitpunkte im Leben von diesem Toten. Und du kannst dann halt immer zurückreisen, um die Geschichte zu erleben und was zu verändern. Also das wird nochmal so eine ganz andere Art von, es sind ja nicht wirklich Exit, sondern das wird so detektivspielmäßig sein.
Time Story mäßig.
Ja, also es hat mich auch dann so an Time Stories und so erinnert. Also ich bin gespannt, wenn das sind halt Standalone-Spiele, ne? Also wurde halt einfach, okay, kaufst du dir halt auch für einen Zehner und du kannst es halt weitergeben. Also du zerstörst daran gar nichts, ne? Kostet so viel wie ein Exit, ein Kosmos-Exit, aber du zerstörst gar nichts und kannst es weitergeben nach dem Spielen.
Also wie so ein Sherlock, es gibt doch diese von, ist das Abacus? Ich glaube, Abacus auch.
Abacus bringt die jetzt raus. Ich habe die von dem spanischen Verlag gekauft in der Messe. Ja, also da bin ich mal gespannt, was das so gibt. Ich habe ihm dann meine Wünsche nochmal mitgeteilt, dass ich gerne mehr Exit-Fälle für Kinder hätte. Ich glaube nicht, dass er der richtige Adressat war, aber ich habe es einfach mal gesagt. Ich streue das jetzt einfach, dass ich einfach Kinder spielen so gerne Exits und es ist eigentlich so schade, dass noch keiner diese Markt, also das macht. Also
ja gut, für Kinder Cosmos Exits. Hat das 3 Fragezeichen
Exit. Ja, eins. Ja. Ne, wie viel haben die rausgebracht und es gibt eins.
Und das.
Und die Sternwarte von Zinkfan.
Ja, und das Western-Ding, dieses Western-Buch. Das kann ich auch für Kinder empfehlen. Bisher.
Ja, die Bücher, das ist ja auch nochmal was anderes. Davon habe ich jetzt auch einige da. Aber ja, es ist irgendwie so, das finde ich so ein bisschen schade, dass, weil ich glaube, dass die Kinder, also alle Kinder, mit denen ich bisher, ich meine, wir haben ja auch inzwischen in unserem Escape Room, den wir selber gemacht haben, habe ich jetzt auch mal 8- oder 9-Jährige mal drin gehabt. Denen hilft man dann ein bisschen mehr. Aber die haben da so Spaß dran. Das ist eigentlich total schade, dass man da nicht irgendwie mehr macht. Ja, aber wie gesagt, Michael ist ein cooler Typ. Bei Twitter ist er @Seetroll. Also da ist er unter seinem Laden, der am Bodensee ist, ist er drin und der freut sich auch immer und schreibt auch immer mal wieder was dazu. Ist immer völlig irritiert und wundert sich, wenn er irgendwo reingerät, wo unsere Twitter-Blase
Eskaliert.
ein bisschen eskaliert. Dann kommt von ihm meistens sowas, was ist denn hier passiert? Ja, aber er ist auch mit dabei und freut sich auch mit dabei zu sein und sieht halt vieles mal aus einem ganz anderen Blickwinkel, den ich halt auch echt interessant finde, weil er ja sowohl Spieleautor ist als auch Spieleladenbesitzer und halt auch so ganz klar sagt, dass er natürlich ganz viel halt auch einfach sieht, wie so Spiele verkauft werden und was dann wirklich zieht und was nicht zieht. Das finde ich schon einen sehr spannenden Aspekt.
Deswegen, ja,
Ja.
ich meine, gut, Pegasus ist ein großer Verlag im Bereich mittlerweile. Talisman, wenn sich das vernünftig positioniert, also ich finde, das hat halt eine Nische und das ist, sollte halt, ich wünsche dem
Die
Spiel sehr viel Erfolg.
Hoffnung ist halt einfach, also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Die Hoffnung ist, dass nicht nur viel Spieler, die selber Dungeon Crawler spielen und die die ganze Zeit gesagt haben, oh, ich hätte gern Dungeon Crawler, den ich auch mit den Kindern spielen kann, wo die selber mitspielen können. Ich hatte das jetzt, als ich bei meinen Patenkindern war und der Kleine dann sagte, oh, wann spielen wir denn bei dir noch mal das eine Spiel, was wir gespielt haben? Ich habe gedacht, oh, welches Spiel? Ja, das, wo wir die Zombies getötet haben. Da habe ich so, okay. Und dann ist mir eingefallen, dass wir die mal bei einem Geburtstag, haben wir die halt auf den Schoß genommen und dann haben die mit Zombies halt gespielt und durften halt würfeln. Das ist denen aber so im Kopf geblieben. Und das ist, glaube ich, einfach so was, das ist gerade die Nische, die auf jeden Fall besetzt wird. Ne? Ich spiele als Erwachsener Dungeon Crawler und ich habe meine Kinder immer dabei und ich kriege mit, dass die gerne auch das spielen würden. Ne? Und jetzt habe ich einen für die Kinder. Ich hoffe halt, dass das halt auch so weit kommt, dass, wie du gerade gesagt hast, der Monopoly-Spieler oder so das vielleicht auch macht.
Ja, das
Das
wäre
wäre, also, das wäre
wünschenswert.
toll. Ja. Und dafür ist es, glaube ich, schon ein richtiges Spiel.
Das könnte sein. Ja, ich finde es gut, dass es. Und es ist die IP, also dieses Talisman, ist ja genau die Leute, die in meinem Alter sind und früher in den 80ern, 90ern Talisman gespielt haben, dass die dann sagen, okay, dann kann ich das mit meinen Kindern spielen.
Ja.
Und ich kenne halt die Welt und das kenne ich doch. Das Familienspiel, okay. Also insofern ist das schon klug gewählt.
Ja.
Ich würde
Sind
es
wir
kaufen. Ah
gespannt.
nee, ich habe es schon gekauft.
Du hast
Ja.
es gekauft. Du wartest schon auf die Erweiterung und wir versuchen jetzt auch, dass du endlich deinen Druiden bekommst.
Ja, Druide. Cool. Mich freut mich.
Ja. Gehen wir ans ganz andere Spiel, 5-Minute Dungeon. Auch ein Dungeon Crawler.
Ja, im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne.
Ein Dungeon Runner, würde ich sagen, oder? Da
Ein Dun
crawlt man nicht,
ja,
da runnt man. Da
eher ein
rauscht
Dungeon
man
Runner.
durch. Rauscht man durch.
Ist bei mir super oft gespielt, mit allen möglichen Altersklassen. Also wir haben das auch schon mit 6-Jährigen gespielt. Es ist ab 8 steht es drauf. Wir haben es begleitet auch schon mit 6-Jährigen gespielt. Perfektes Alter zum selber spielen ist aber, glaube ich, schon so 9, 10 ungefähr. Also 8 geht vielleicht, wenn die einige Partien mit einem gespielt haben. Aber wenn man denen hilft als Außenstehender, also wir stehen meistens, wenn wir das mit den Kids spielen, stehen wir nebendran und helfen dann immer so ein bisschen. Dann geht das auf jeden Fall. Das ist 2017 bei Kosmos rausgekommen. Kickstarter kam auch 2017. Das ist alles ziemlich gleichzeitig gekommen.
Der Robert hat den Kickstarter, wir haben den Kickstarter gespielt, ja.
Ich habe auch den Kickstarter gespielt. Ich habe ihn nicht. Also ich habe ihn, Ich hab die Kosmos-Version, die normale.
Ich habe auch die Kosmos-Version dann trotzdem noch gekauft, obwohl der Robert den Kickstarter hat.
Genau, aber ich habe auch den Kickstarter zuerst gespielt und habe mir dann aber die normale Kosmos-Version gekauft. Das ist für
kein Baby-Baba drin. In der Kickstarter-Version, ist so eine Figur von einem, einem Boss drin, einem Baby-Barbaren. Als Figur, als Aufstehen, macht nichts, aber sieht nett aus.
Ja. Wie gesagt, voll kooperativ und eigentlich ein Dungeon Crawler. Das Coole ist halt, dass die Zeit, die man spielt, wirklich 5 Minuten ist. Also das Spiel heißt nicht nur 5-Minute-Dungeon, jeder Dungeon ist halt auch wirklich nur 5 Minuten lang.
Ja. Ja.
Und für mich finde ich das Beste an dem Spiel ist, dass die Kinder es beim Spielen erlernen können. Also eigentlich brauche ich eine Grunderklärung von 5 Minuten und dann ist so der erste Dungeon ist das, wie sie es lernen zu spielen und dann spielt man den danach nochmal und dann haben sie es drauf. Das heißt, die Kinder sind nicht so frustriert, weil man erstmal ganz, ganz viel erklären muss, sondern die können sehr schnell losspielen. Halt auch wirklich Kinder, die halt eigentlich nicht aus Vielspielerfamilien und so kommen, sondern Kinder, die vorsichtig an Spielen rangeführt werden müssen. Wir haben damit echt große Erfolge und 5-Minute-Dungeon wird ständig gespielt. Also wenn man sich die Karten anguckt vom 5-Minute-Dungeon im Jukurz, wo wir immer wieder Kinderaktionen haben, das sieht schon krass aus, muss ich sagen.
Also hast Karten sind schon ganz schön gesleeved?
Nein.
Ja, die haben nämlich Linen-Finish und ich liebe Linen-Finish.
Ja, aber die
sleeve ich auch ungern.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Sleeves hier viel bringen würden, aber an sich, wenn man möchte, dass die Karten erhalten bleiben, muss man sie sleeven. Denn selbst mein eigenes Spiel, ich zeige meinen Schülern immer, wenn wir Dominion spielen, wie das Schuldominion aussieht und wie mein Dominion aussieht. Und da ist der Unterschied wirklich riesig. Dadurch, dass ich mein 5-Minute-Dungeon ständig mit in die Schule nehme, sieht leider mein 5-Minute-Dungeon auch nicht mehr so aus wie mein Dominion. Aber ja. Hm. Aber das, wie gesagt, das ist echt cool. Und 5-Minute-Dungeon ist ein Spiel, was die Kinder auch ziemlich schnell alleine spielen können. Hm. Ne? Also wenn man so die ersten 2 Partien begleitet gespielt hat, dann geht das auch. Was haben wir so, wenn wir auspacken? Wir haben 5 Heldenfarben mit 5 Kartendecks. Und wir haben dann auch so 5 Heldentableaus, die jeweils zur Farbe passen. Und die Kartendecks sind unterschiedlich, je nach Farbe. Und die Tableaus sind beidseitig und haben jeweils 2 Helden drauf und die sind unterschiedlich. Und wir haben hier nicht die ganze Zeit, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, nachdem ich mir das genauer angeguckt habe, nicht immer männlich-weiblich. Also wir haben Magier und Zauberin, wir haben Jägerin und Waldläufer, das kann man ja noch so ein bisschen sagen, okay, das ist so ein bisschen weibliche Form immer und männliche Form. Dann haben wir die Ninja und den Dieb.
Die Ninja, ja.
Die Ninja und der Dieb. Wir haben die Walküre und den Paladin. Und dann haben wir echt 2 Männer. Das ist mir nie aufgefallen vorher. Wir haben den Barbar und wir haben den Gladiator zusammen. Vielleicht also beim Kampfcharakter haben sie nicht die Frau mit dazu gemacht.
Vielleicht ist der Barbar ja eine in einem männlichen Körper gefangene Barbarin.
Weil sie heißt der Barbar und sie sieht auch sehr männlich barbarisch aus.
Du sagst gerade sie heißt auch der Barbar. Okay, es ist jetzt die Barbar, die der Barbar. Hat sie lange Haare?
Nein.
Als Barbar kann man lange Haare haben.
Ja, man kann lange Haare haben. Warte, ich gucke. Einen Moment.
Also Björn, der Barbar von Massive Darkness.
Er hat einen langen Bart. Er hat keine langen Haare, er hat einen langen Bart.
Ja, es ist ja nicht schlimm. Es gibt auch Frauen mit Bärten. Meine Argumentation schwindet gerade.
Ja, ziemlich.
Aber ist er in einem ganz falschen Körper gefangen? Da kann man sich auch nicht rasieren.
Es gibt 2 verschiedene Kartentypen. Das eine sind Ressourcenkarten und das andere sind Aktionskarten. Bei den Ressourcenkarten haben wir so Ressourcen wie die Schriftrolle, das Schwert, Schilde, Pfeile und den Sprung, so heißt das. Wir nennen den immer Läufer. Also Sprung würde ich dazu nicht, aber das ist halt ja. Das sind die pinken Karten. Also meistens schreibt man sich die Farben entgegen. Einige von diesen Ressourcenkarten sind auch doppelt bedruckt. Und wenn so eine Ressourcenkarte doppelt bedruckt ist, zählt die für beide Ressourcen, die drauf sind. Die Aktionskarte können halt Joker sein und Heilkarten und dass man jemanden Karten geben kann, dass man jemanden Karten wegnehmen kann. Es gibt die heilige Handgranate, das ist die, die alles besiegt. Die haben wir hausgeregelt übrigens.
Ist das so?
Da war es, dass sie alles besiegt.
Oder wie hast du die hausgeregelt?
Dass sie nicht für Endbosse gilt.
Ah, die gilt für Endbosse? Da hätte ich gar nicht drüber
die
nachgedacht.
Gilt auch, die gilt für Endbosse. Und das ist halt so ein bisschen doof. Dass die Endbosse heißen hier übrigens nicht Endbosse, sondern Dungeon-Bosse. Mhm. Und zu den fünf Helden gibt es auch fünf Dungeon-Bosse. Den, wie gerade schon genannten, Baby-Barbaren, den Fleckenschrecken, Zada die Gorgone, verdammt ein Drache und der Dungeon-Overlord. Die heißen halt auch einfach schon cool und die Illustrationen sind total schön und lustig und es ist schon so, dass die Kinder da auch total Bock drauf haben, das zu spielen.
Witzigerweise sind die Illustrationen von diesen ganzen Monstern, die hat man gar keine Zeit in den 5 Minuten, sich die vernünftig anzugucken, aber die sind teilweise echt witzig.
Ja, die gucken sich die vorher an.
Hm, okay.
Oder nach, also ja, so während ich das Deck zusammenstelle.
Ja.
Denn hinten auf dem Dungeon-Boss-Tableau steht die Zusammenstellung des Dungeons. Ne? Und zwar haben wir 2 Arten von Türen. Wir haben einmal normale Türen. Hinter den normalen Türen in einem Dungeon sind Monster oder Personen oder Hindernisse. Ne? Und die haben meistens 2 bis 3 Ressourcen drauf. Und es gibt die besonderen Türen, die Questkarten, so werden die genannt. Da sind Ereignisse hinter oder Minibosse. Und je nachdem, welchen Level du spielst und mit wie vielen, also welchen Endboss du spielst, welchen Level du spielst, es gibt Lehrling, Held und Dungeon Master, und mit wie vielen Leuten du spielst, wird der Dungeon unterschiedlich zusammengebaut. Ne? Und zwar wird das Dungeon Deck durch diese Türen dargestellt. Und die Türen sind halt unterschiedlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Dreierspiel auf Lehrling spielst, dann hast du halt 12 normale Türen und 6 besondere Türen, die du dann zusammenmischt. Hm. Das bedeutet, dass du in diesen 5 Minuten 18 Türen eintrittst und dann noch den Endboss hast. Na? Wenn du das Ganze dann schon im Dungeon Master-Modus spielst, spielst du beim leichtesten schon gegen 20 Türen, 20 normale Türen und 6 besondere Türen. Also die besonderen Türen sind immer 2 pro Spieler. Und 26 Karten in 5 Minuten zu begegnen, also Türen einzutreten, ist schon ja, hektisch sozusagen.
Das ist ein hektisches Spiel, ja.
Es ist ein total hektisches Spiel. Und diese Türen werden halt Je weiter du zu den Endbossen kommst, steigen die immer um 4. Also auf dem ersten Level, der Babybarbar hat so viele Türen und der nächste hat dann immer 4 Türen mehr. Also so skaliert das Spiel so ein bisschen. Ja, wie wird gespielt? Jeder Spieler sucht sich einen Helden aus, nimmt sich das dazugehörige Deck. Die Decks unterscheiden sich halt in der Zusammenstellung der Ressourcenkarten. Also die haben immer unterschiedliche Gewichtung der Ressourcenkarten drin und haben unterschiedliche Aktionskarten drin.
Zum Beispiel springt ein Ninja häufiger, als er zaubert.
Ja. Und dann sucht man sich den Boss aus. Also normal spielt man halt erstmal, fängt man mit dem Baby-Barbar an und spielt sich dann weiter hoch. Und dann wird das Dungeon-Deck zusammen gesucht und gemischt und dann mischt jeder Spieler sein Deck, legt es auf das Feld für den wir haben auf dem Tableau einen Nachziehstapel und einen Ablagestapel und zieht 3 Karten. Wenn man zu dritt spielt, zieht man 4 Karten am Anfang, wenn man zu zweit spielt, zieht man 5 Karten. Zu zweit gibt es halt eh noch die Sonderregel, dass man dann mit 2 Decks spielt, also ich suche mir einen Helden aus und misch mir dann ein weiteres Heldendeck rein, wenn man sonst einfach zu wenig Karten hat. Und diese 3 Handkarten, die du normalerweise am Anfang hast, die behältst du die ganze Zeit. Also das ist halt schon die eine Sache, die das Spiel hektisch macht. Denn immer, wenn du eine Karte abwirfst, ziehst du sofort eine Karte nach. Also es gibt nicht irgendwie eine Zeit mit, jetzt werden die Handkarten aufgezogen, sondern du guckst, dass du immer 3 Karten hast. Sobald du eine wegwirfst, ziehst du wieder eine nach. Und dann stellt man den Timer auf 5 Minuten und tritt die erste Tür ein.
Korrekt. Und dann wundert man sich, warum der Dieb auf einmal sagt, ich nehme deine ganze Hand weg. Und dann denkst du dir, warum? Und dann hat der Dieb auf einmal 3 Handkarten mehr. Aber du darfst sofort alles nachziehen. Insofern hat die Gruppe dann mehr Handkarten. Pro-Tipp.
Genau, also hier muss man halt schon immer so ein bisschen gucken, dass wie man zusammen spielt, das ist dann das, was es auf das nächste Level bringt, das Spiel. Also wenn man das im Lehrlingsniveau, geht das noch. Später geht das nicht mehr so gut. Denn es ist ein Echtzeitspiel, was wir gerade schon so ein bisschen gesagt haben. Alle spielen völlig gleichzeitig. Man schreit sich an, wie bei allen Echtzeitspielen. man öffnet...
Wie bei Magic Maze, wo man sich anschreit. Ach, Moment.
Nee, da haut man den Pöppel voreinander.
Großartig.
Denn hinter der Tür ist halt immer irgendwas, was man überwinden muss. Und ein Hindernis oder eine Person oder ein Monster hinter einer normalen Tür. Und dafür muss man die Ressourcen, die dieses Monster vorne aufgedruckt hat, oder Person oder ne, also immer was hinter der Tür ist, muss man bedienen. Also muss man durch die Handkarten, durch die Ressourcenkarten, die man in die Mitte wirft, sozusagen abwerfen. Und sobald die Ressourcen da liegen, die man braucht, darf man die nächste Tür eintreten. Und so kämpft man sich durch den ganzen Dungeon.
Das führt dann dazu, ja? dass du irgendwie 2 Schwerter und ein Schild brauchst. Und dann wirft einer ein Schwert hin und dann wirft noch einer ein Schild hin. Und du hast die Karte mit den 2 Schwertern auf der Hand und denkst dir, warum hat er jetzt schon sein Schwert hingeworfen? Ich hätte doch meine Doppelkarte hinwerfen können. Und dann musst du diese Doppelkarte nehmen und das 2. Schwert ist völlig nutzlos.
Genau. Es ist sogar so, also wir haben das von Anfang an so gespielt. Ich habe das erst später gelesen, dass das eine Verschärfung ist. Alle Karten, die liegen, liegen.
Ja, klar. Ne?
Also wenn man, ja, das ist eine Verschärfung. Ach so. Also normal darfst du die wieder auf die Hand nehmen, wenn die zu viel sind.
Okay,
aber
zu scharf gespielt.
Ja, wir auch. Also das ist irgendwie, aber das ist ja auch logisch. Also dadurch muss man sich halt schon so ein bisschen versuchen abzusprechen, egal wie hektisch das ist. Weil wenn man, wenn alle immer ihre Karten schmeißen, dann liegen halt viel zu viele Karten da und man hat zum Schluss wenig Karten. Ja. Denn man hat zwar einen eigenen Ablagestapel, aber auf den Ablagestapel kommen eigentlich hauptsächlich die Karten, die man durch seine Sonderfähigkeit ablegt oder durch irgendwelche Ereigniskarten. Denn jeder Held hat eine Sonderfähigkeit und dafür muss ich immer 3 Karten abgeben. Und das ist halt entweder sofort ein Monster besiegen oder eine Person oder über ein Hindernis springen oder halt den einen mehr Karten ziehen lassen oder mich mehr Karten ziehen lassen oder alle mehr Karten ziehen lassen.
Oder die Zeit anhalten.
Oder die Zeit anhalten, genau. Ja.
Das ist aber gefuscht.
Die Zeit anzuhalten?
Ja, ist voll gefuscht bei einem 5-Minuten-Dungeon.
Ja, es gibt aber auch Aktionskarten, die das machen.
Das stimmt.
Und so schnell geht das gar nicht. Aber das ist halt schon, was das Spiel unheimlich hektisch macht. Gewonnen hat man das Spiel, wenn man den Dungeon Boss innerhalb der Zeit besiegt hat. Ne? Der ist halt, wie gesagt, hinter der letzten Tür. Und am Anfang ist das noch ziemlich locker. Wenn man aber nachher 30 Karten drin hat, beziehungsweise 26, dann ist das alles nicht mehr so einfach. Ne? Weil einfach, man hat 5 Minuten und man muss seine Karten in die Mitte werfen und sich noch ein bisschen absprechen und irgendwie auch noch die richtigen Karten auf die Hand zu kriegen. Ja. Verloren hat man das Spiel, wenn die Zeit abläuft vorher. Wenn kein Spieler mehr Handkarten hat, das passiert halt schon ziemlich schnell. Also gerade so Support-Charaktere, wie es gibt einen, der halt immer 3 Karten abwirft und dann dürfen alle 2 Karten ziehen. Und es passiert halt immer wieder, dass du irgendwas da liegen hast und du hast einen Läufer schon gespielt und es fehlen noch 2 Schwerter und ein Schwert hast du gespielt und keiner zieht das letzte Schwert. Und dann ist es halt oft die einzige Chance, dass die Supporter-Charaktere irgendwie ihre Handkarten wegwerfen, damit alle Karten ziehen können, damit man dieses eine Schwert noch kriegt.
Ja.
Und gerade das sind so Charaktere, die sind sehr schnell, haben die keine Karten mehr. Und wenn ich keine Karten mehr im Nachziehstapel habe, dann bin ich raus. Also wir haben Player Elimination, Ist aber nicht so schlimm, weil das dauert ja nur 5 Minuten.
Stimmt. So habe ich darüber auch gar nicht nachgedacht. Und das Tolle ist, am Ende sieht das, egal ob du gewonnen oder verloren hast, dann sieht das der Tisch aus wie ein Schlachtfeld, weil alle die Karten in die Mitte geworfen haben, was dazu führt, dass ein riesiger Haufen liegt von Karten.
Genau, und dann muss man alle Karten sortieren und dann fängt man wieder an mit entweder muss man den nochmal machen, weil man es nicht geschafft hat, oder man nimmt den nächsten.
Oder man nimmt einfach den nächsten.
Nö.
Kann man
Echt?
seine, kann man seine, kann man seine Charaktere mit in die nächste Runde nehmen?
Nein. Wir haben kein Leveling. Wir haben
Kein Leveling.
überhaupt kein, wir haben überhaupt kein Charakter-Leveling. Das Lustige ist auch, es gibt Charaktere oder es gibt Karten, wo du dann deine Kartenhand zum Beispiel weitergibst oder so. Das heißt, du hast noch nicht mal nur deine Karten vor dir liegen, sondern
Ja,
es sind nachher
stimmt.
wirklich alle Karten total bunt gemischt. Das ist sehr lustig.
Das ist wohl wahr. Ja, das ist erstaunlich. Ich kriege das bei meinen Kindern nicht so oft durch, weil dieser Echtzeitfaktor stört die massiv. Und das ist halt bei Five Minute Dungeon leider ein Problem. Das geht bei Magic Maze mittlerweile, wenn man es nicht auf ganz harten Regeln spielt. Also wenn man die etwas entschärft. Aber bei Five Minute Dungeon war es bisher zumindest so, dass die Hektik dann doch wollen die nicht.
Okay. Die
Aber.
Hektik ist genau das, was bei mir die Kleinen dazu bringt, dass sie spielen wollen. Im Joghurt oder so, wenn wir Kinderaktionen haben, weil die halt gar nicht so viel Regeln und so haben wollen. Und das finden die total super. Und weil ich erkläre denen dann auch, wir gehen in den Dungeon und wir sind ein Heldenteam und lass uns das jetzt machen. Aber das hat so genau die Zeitspanne mit denen, die das dann auch spielen können. Und was total cool ist an dem Spiel, du kannst mit 3 Leuten anfangen. Einer muss dann irgendwie weg, weil er abgeholt wird. Dann spielst du mit 2 weiter. Dann kommt irgendwie der nächste. Dann bist du wieder zu dritt. Also, du kannst das Spiel halt ständig, dadurch, dass es immer nur 5 Minuten dauert, und sagen wir mal mit Aufräumen und Aufbauen 10 Minuten eine Partie, dann kannst du halt immer, jemand kann einsteigen, jemand kann aussteigen. Das ist total cool an dem Spiel.
Ein Hop-In,
Ne?
Hop-Out-Koop.
Ja,
In
ein,
5 Minuten.
ja.
Dann kommt jetzt.
Aber. Ja,
Ja.
aber diese Hektik ist, also das ist halt auch saulaut. Ne? Also es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich sagen muss, ich hatte das für die Schule gekauft, ich habe es nicht in der Schule stehen lassen, weil das einfach nicht geht. Also das ist so, also die können das, also es ist ja gar nicht bös gemeint, aber die können das nicht in einer Lautstärke spielen, in der man noch eine Gruppe neben ihnen im Raum ertragen kann, sozusagen. Und das ist halt noch ein anderer negativer Punkt an dem Spiel, ist, dass so die Langzeitmotivation, das Spiel zu spielen, ist halt ziemlich gering. Also es ist schon ein Spiel, was du mit 9 immer wieder schnell spielen kannst, aber dass du das immer wieder auf den Tisch packst, ich finde, das passiert einfach selten, weil es
Irgendwann ist auch mal gut. Ne?
ja.
Nee, die Gretchenfrage stellt sich mir jetzt, spielst du das dann mit der App?
Nein.
Die App ist super. Es gibt eine deutsche und eine englische Version von der App. Und da gibt es dann wirklich den Dungeon, Menschen, der dann halt einzählt. Und dann auch, dann kann man auch die Zeit auch noch leicht anhalten. Dann sagt er auch, oh, kurze Verschnaufpause oder sowas. Und dann geht es auch weiter und
Oder
dann.
das muss ich dann unbedingt mal machen.
Das, und vor allen Dingen gibt es auch welche, die haben, ich glaube, war es Sechseln? Es gibt einen, der hat auf jeden Fall einen Dialekt. Oder zwei, die einen
Okay.
Dialekt haben. Auch auf Deutsch und auf Englisch auch. Also es gibt, die App kann man sich durchaus mal anschauen. Das ist einfach nur ein 5-Minuten-Timer, aber mit lustigen, kleinen, witzigen Sprüchen drin. Hat sich ja natürlich genauso
Okay.
schnell, hat man sich dran satt gehört und wie auch an dem Spiel selber, aber es macht das Spiel durchaus witziger. Und noch was. Du musst dir das nicht mal selber anhören, die App. Du kannst nämlich auf den wunderbaren YouTube-Kanal Yellow Geek Bear gehen. Da haben wir Let's Plays gemacht mal vor einem Jahr zu,
Echt? Zu
ja,
5 Minute
zu
Dungeon?
5 Minute Dungeons. Der Robert, der Fabian und ich und auch nur mal der Robert und ich. Wir haben bestimmt, das ist 3 Let's Plays oder 2 von 5 Minute Dungeon gemacht.
Echt, das ist ja witzig. Okay.
Ja, dem englischen Kickstarter mit dem Babybauern. Aber klar, dass du das nicht kennst. auf dem wunderbaren...
Es ist YouTube.
Ja, richtig.
Ich gucke sehr wenig YouTube.
So ist das, so sind die Menschen verschieden. Aber jetzt erfährst du es hier.
Ich glaube sogar, dass du mir das ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und überlegt haben, ob wir diesen Podcast zusammen machen, dass du mir das mal erzählt hast. Mir kommt das auf jeden Fall ziemlich bekannt vor gerade.
Schön, dass du das ignorieren konntest.
Also insgesamt nochmal als Fazit zu 5-Minute Dungeon. Ich würde es allen empfehlen, die vielleicht auch unterschiedliche Gruppen haben, wo es ganz gut ist, dass man so eine sehr abgesteckte Spielzeit hat. Es ist natürlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, was jetzt Talisman ist, ne?
Ja.
Also das ist natürlich was ganz anderes. Das hier ist halt wirklich so super Einsteiger und komm, wir spielen mal eben in Dungeon. Aber man kriegt die Kinder unheimlich schnell dazu, das zu spielen.
Ja.
Und das ist halt total cool. Ich meine, danach kriegt man die vielleicht auch nochmal zu längeren Spielen, aber das ist so, dadurch, dass sie auch immer die Chance haben, schnell wieder auszusteigen und so, ist das, finde ich, ist super. Die Illustrationen sind total schön. Den Erwachsenen ist das Spiel meistens zu hektisch.
Ja, das stimmt. Uns alten Erwachsenen ist es zu hektisch. Aber ja, die Sprachbarriere...
Mir nicht, denn ich bin ja jung geblieben.
Die Sprachbarriere ist auf jeden Fall geringer. Man hat da zwar die Spezialfähigkeiten, die man dann irgendwie kurz erklären muss. Aber ansonsten, ja, es ist einsteigerfreundlich und es hat halt die Aufmerksamkeitsspanne bedient das voll und ganz der Jugendlichen, wenn man hier pessimistisch rangehen möchte und denen absprechen möchte, dass die sich lange konzentrieren können heutzutage.
Also auf der Spielen für Toleranz-Veranstaltung wurde 5-Minute Dungeon fast die ganze Zeit durchgängig gespielt. Also das Spiel hat fast nicht irgendwo gelegen, sondern das war immer, hat irgendjemand 5-Minute Dungeon auf dem Tisch gehabt.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, Azul zum Beispiel nicht.
Da hauen wir nochmal einen rein auf Azul.
Also, und wir hatten Azul aufgebaut. Das wurde irgendwann abgebaut von irgendeiner Gruppe, weil sie den Tisch haben wollten.
Aber ist das dann...
Das hat eine Gruppe gespielt und wir haben wirklich da versucht, wir haben da gestanden und versucht, das zu erklären. Aber der Aufforderungscharakter war für 5-Minute Dungeon sehr viel höher.
Dann müsste das da nicht eigentlich auf einer Liste der Auswahl zum Spiel des Jahres gewesen sein, wenn das so einsteigerfreundlich und aufforderungscharaktermäßig ist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet.
Nee, war nicht drauf, aber...
Nee, denke ich.
Hätte es nicht sein müssen, nach unserer Theorie, also nach unserer Meinung?
Auf jeden Fall.
Ja, dann.
Sind wir uns aber einig. Wer hört schon auf uns?
Eben. Wer hört schon auf uns? 5-Minute Dungeon kann man sich antun, sollte in vielen Sammlungen nicht fehlen, meiner Meinung nach.
Also ich habe über 35 Spiele und ich habe nur die ersten Spiele einzeln gelistet. Also ich glaube, ich habe insgesamt 20 Plays oder so von dem Spiel. Also es ist schon für meine Verhältnisse für so ein kleines Spiel relativ häufig auf dem Tisch gelandet.
Oh.
Und das, wie gesagt, wenn ihr meine Karten sehen würdet, was mir ja total wehtut, wie meine Karten aussehen, dann könnt ihr euch noch vorstellen, wie viel das in der Schule gespielt wurde.
Ich muss immer auf Twitter so ein Bild von so einer zerfetzten Karte posten.
Die sind ja nicht zerfetzt, die sehen ja nur für mich schlimm aus.
Ach so, für dich.
Die sind halt so ein bisschen wellig und so. Also wenn du in den Karton guckst, sind die halt nicht alle schön gerad aneinander, sondern sind halt benutzt.
Okay, Fräulein Monk.
Ja, ist halt so.
Gut. Naja. Das war 5-Minute Dungeon.
Ja.
Zu sehen auf YouTube als Let's Play bei Yedo Geekbear.
Es reicht. Hast du noch mal vor, deinen YouTube-Kanal irgendwie auszubauen? Bist du nicht ausgelastet mit 2 Podcasts und Gastauftritten?
Kommt drauf an, wie du mich auf Trab hältst, ne?
Okay.
Nein, erstmal nicht. Erstmal kommen da nur die Podcasts hin.
Ja, weil du jetzt so häufig deinen YouTube-Kanal genannt hast.
Wenn man es doch gemacht hat mal, kann man noch mal darauf verweisen. Sonst guckt ja sonst eh keiner.
Ja.
YouTube.
Doch, alle, die Fuchs und Bär hören wollen und die Chaosbären, die könnt ihr nämlich auch auf dem YouTube-Kanal hören.
Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die hören, die diese Podcasts hier auf
Wir hatten mal so 30 oder so, hast du gesagt, ne? Doch mal so Zahlen kann man mal sagen.
Ja, die sieht man ja auch immer. Die sind echt wenig. Also hören verhältnismäßig wenig Leute über YouTube, aber einige schon. Ich kenne diese Art von Leuten, die dann zum Beispiel irgendwie was spielen und dabei dann im Hintergrund ein YouTube-Video hören. Und da ist das ja ganz nützlich für. Gibt's auch.
Okay, würde ich trotzdem immer über einen Podcatcher oder über die Seite hören. Ich würde irgendwie das nie auf YouTube machen. Aber ja, ist ein anderes.
Schöne Grüße Verhalten. An alle, die uns auf YouTube hören.
Ja, und alle, die uns abonniert haben und uns über iTunes hören und uns Bewertungen hinterlassen. Und
ja, hinterlasst uns bitte Bewertungen auf iTunes, muss man sagen, glaube ich. Dafür. Keine Ahnung.
Ja, soll man sagen. Und ich bin immer noch völlig irritiert, wie wenig Abonnenten wir auf Podcast Addict haben zu unseren Downloads. Das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Das
passt überhaupt nicht zusammen, aber
das passt auch nicht zusammen mit anderen Downloads von anderen Podcasts und deren Abonnenten. Also das ist irgendwie so ein bisschen, da blicke ich noch nicht durch.
Ja, das ist sehr, sehr.
Aber wen interessieren Zahlen?
Eben, dich, du bist Mathematikerin.
Ja, ich meine, wir haben ja früher auch überlegt, ob wir den Podcast auch für 30 Leute machen. 30 YouTube-Leute haben wir schon, also machen wir den Podcast weiter.
Okay. Wobei, es könnte ja auch alles ich gewesen sein. 30 Mal angeklickt. Klick, 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 klick.
Ach so. Ja.
Haha, jetzt machst du den weiter und es hört gar keiner.
Ja, Kinder-Koop-Spiele.
Kinder-Koop-Spiele haben wir mehrere und suchen wir auch immer mehrere. Allen voran, alles hat angefangen mit Haber.
Dem Obstgarten. Also ich glaube, jeder von uns hat Obstgarten gespielt.
Und nein, Obstgarten, ich bin zu alt dafür.
Wie, du bist zu alt dafür?
Ich habe das nicht gespielt.
Natürlich hast du das gespielt, das habe ich gespielt.
Meine Schwester hat das gespielt. Meine kleine Schwester hat das gespielt.
Ja, aber du hast einfach nur das Spiel noch nicht gehabt.
Ich hatte Hero
Quest. Aber das gab's ja schon. Ich bin jünger, ich bin älter als du und ich habe den Obstgarten gespielt. Tja. Das ist einfach total schön, weil man, also vom Aufforderungscharakter her, weil man hat diese Obstkörbe, in die man Obst sammelt von den Bäumen und versucht, sie vom Raben in Sicherheit zu bringen. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, das erste kooperative Spiel, was meine Generation auf jeden Fall gespielt hat.
Es könnte wahrscheinlich eins der ersten 10 kooperativen Spiele überhaupt sein. Voll kooperativen Spiele, weil damals gab es halt noch nicht wirklich so den Ruf des Marktes nach kooperativen Spielen.
Naja, aber Obstgarten ist so meine erste Erinnerung an ein kooperatives Kinderspiel. Und das habe ich auch mit jedem Kind bisher immer noch gespielt, Obstgarten. Obstgarten ist super, ich bin Obstgarten-Fan. Ich mag das Spiel.
Okay.
Ich sammle immer am liebsten die Kirschen. Und es ist auch so schön, dass die Kinder am Anfang ja überhaupt nicht taktisch sammeln, sondern die sammeln immer ihre Lieblingsfrüchte.
Und hängen die dann über die Ohren?
Ne, die passen nicht über die Ohren.
Kommt auf die Ohren dann. Und dann darf man aber nicht den Raben würfeln, sonst verliert man.
Ja. Das ist so das Glücksmoment im kooperativen Spiel. Man kann nicht ganz stringent taktisch Obstgarten spielen, ich weil der Würfel... Ich habe immer
für den Raben gespielt.
Obstgarten ist ja für uns alle, glaube ich, so mit eins der ersten gewesen, die wir gespielt haben. Und ich glaube einfach, dass dieses Kooperative einfach unheimlich gut für Kinderspiele ist. Also es gibt, klar, für uns Erwachsenen auch, aber gerade für Kinder ist es, glaube ich, noch mal unheimlich schön, als Gruppe zusammen zu gewinnen oder zu verlieren. Und bei den meisten Kinderspielen, also wir haben ja schon mal über die erwachsenen-kooperativen Spiele gesprochen. Und da haben wir ja schon mal gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass sie so schwer sind. Ne? Also dass die schon eine Hürde haben, dass man die nicht unbedingt beim ersten Mal schafft, damit man sich dahin arbeitet. Also ein gutes kooperatives Spiel darf nicht zu einfach sein. Wenn ich das Gefühl habe, dass das bei den kooperativen Kinderspielen schon eher so ist, dass sie auch ruhig einfach sein können und man gar nicht so einen Frustfaktor aufbaut, sondern dann eher durch andere Sachen wieder Spielreiz und sowas reinbekommt und halt nicht durch, ich mache das jetzt total schwer, damit ich das 3-4 Mal probieren muss, um es dann zu schaffen.
Dazu finde ich, dass das Spiel Leo muss zum Friseur ein gutes Balancing findet, nicht zu schwer und nicht zu leicht zu sein. Und dass man es wirklich erst gegen Ende des Spiels schafft, wirklich das Spiel durchzuspielen. Denn bei Leo muss zum Friseur, das ist im Prinzip ein kooperatives Memory. Und das finde ich eine ganz interessante Sache. Man hat quasi einen Weg zum Friseur, weil Leo ist ein Löwe, der hat eine lange Mähne, der möchte gerne zum Friseur. Und er hat dafür die nächsten 3 Tage Zeit, das zu schaffen. Der verquatscht sich aber immer mit Tieren oder mit der Löwin, die besonders viel Zeit frisst. Keine Ahnung, über was die reden, wahrscheinlich über Brettspiele. Auf jeden Fall versucht der Löwe halt immer auf mit Karten, die man ausspielt, versucht der Löwe möglichst weit zu kommen über diese Linie von Plättchen durch den Dschungel. Und wenn man auf einem Plättchen landet, dann muss man das umdrehen und da ist dann ein Tier drauf, da steht dann eine Zahl drauf, was dann entsprechend Zeit frisst auf der Stundenuhr. Und man muss sich dann halt versuchen, die Plättchen zu treffen, die möglichst wenig Zeit fressen. Oder mit der entsprechenden Karte auf dem Plättchen zu sein, die dazu passend ist, auf die entsprechende Karte zu gehen, damit das Ganze negiert wird. Das geht nämlich auch. So dass man dann ein Zusammenspiel aus Handkarten hat, die man entsprechend passend ablegen muss am besten, um zum Ziel zu kommen. Oder halt möglichst die niedrigen, die wenig viel Zeit verbrauchenden Kartenplättchen trifft. Und die sind auch immer gleich. Und dann hat man dann 3 Versuche, 4 Versuche. Ja, ich glaube 4 Versuche, 4 Tage Zeit, bevor die Mähne zu lang ist und der Leo gar nichts mehr sehen kann.
Okay, ab wie vielen Jahren ist das?
Das ist ab 6 Jahren. 6 Jahre, 30 Minuten dauert das und ist für 2 bis 5 Spieler im Abacus-Spiele-Verlag erschienen.
War das nominiert zum Kinderspiel des Jahres oder war das Kinderspiel des Jahres? Ich habe das gerade nicht im Kopf.
Das ist, auf jeden Fall hat es einen blauen Marker und ist nominiert zum Kinderspiel des Jahres.
Ah, ist nominiert, genau.
2016.
Das hatte ich nämlich dann noch richtig im Kopf.
2016, ja. Ich finde das
tatsächlich. Guck mal, das ist das gleiche Jahr, wo das Zauberei hoch 3 rauskam.
Okay. Ich finde das
war auch kooperativ ab 6.
Aber Leo ist schon nicht schlecht. Muss ich echt sagen, es ist Memory, kooperatives Memory. Hat man sowas schon mal gesehen? Vorher weiß ich nicht. Und es hat ein nettes Thema und man kann halt wirklich sich überlegen, wie spielt, muss aber trotzdem seine eigene Hand quasi managen, um zu sagen, ja, da kann ich helfen, weil ich mit der Karte auf das Feld kommen kann, was bestimmt noch darunter liegt. Und deswegen wir da gar keine Zeit verlieren, wenn ich mit dieser Farbe da drauf komme.
Aber das finde ich halt auch so cool bei den kooperativen Spielen mit Kindern, dass du halt auch ganz gut helfen kannst. Also auch die Kinder sich untereinander helfen können. Ne? Weil du halt einfach, entweder hast du offene Karten oder du kannst aber immer mal sagen, ja, jetzt sag mir doch dein Problem oder so, wenn du gegeneinander spielst, ist das ja nicht so offen, ne? Also deswegen habe ich auch immer so das Gefühl, dass das halt auch eine Sache ist, die Kinder sehr gut miteinander alleine spielen können, weil sie sich dann halt untereinander helfen können, ohne das Gefühl zu haben, wenn ich dir jetzt helfe, gebe ich dir einen Vorteil oder ich muss dir was von mir erzählen, weil wir eigentlich gegeneinander spielen. Und für mich als Erwachsene ist das einfacher, teilweise dann nochmal Regeln deutlicher zu erklären oder das Ganze, ne, einem kleineren Kind manchmal ein bisschen mehr zu helfen als einem größeren Kind, um das Ganze wieder gleichberechtigt zu machen. Beide haben ihren Spaß und so, was dann nicht immer so deutlich ist wie, lass mich mal in deine Karten gucken oder zeig mal oder soll ich dir einen Tipp geben oder so. Das finde ich halt an den kooperativen Kinderspielen total gut.
Und gerade bei Leo muss zum Friseur, hast du halt wirklich so eine Diskussionsrunde, wo du dann wirklich zusammen überlegst, wo war denn nochmal die Karte? Bist du sicher, dass da diese eine Karte, dieses eine Plättchen drunter ist? Ja, du hast die Karte. Ja, das ist ja super, dann können wir das und das und so machen. Und da fällt auch das Alpha-Gamer, Alpha-Spieler nicht so durch, weil man halt wirklich gemeinsam und nicht jeder da alle Informationen hat, welche Handkarten man unbedingt hat. Man darf darüber reden, aber man darf sie halt nicht zeigen. Ne? Man hat die dann auf der Hand und sagt dann aber, ich kann da helfen und ich kann das und das machen, man darf darüber reden. Aber so gibt auch jeder dann seine Informationen nur preis, wie er sie ne, halt haben möchte. Das ist auch eine interessante Sache mit dem Alpha-Gamer. Bei Kinderspielen ist es halt so, dass man unter Umständen sogar will, dass ne, die ein bisschen Älteren den Jüngeren helfen. Das ist ja, du willst ja eigentlich in der normalen Spielrunde, ist ja immer, jemand schreibt, soll dem anderen nicht die Züge vorschreiben. Und hier guckt man halt, bei Kindern guckt man eher darauf, habe ich das Gefühl, dass man schon darauf achtet, dass der eine dem anderen hilft und auch mit Rat hilft, also mit Rat und Tat.
Und das ist in einem Koop-Spiel einfach einfacher als in einem kompetitiven Spiel.
Eben. Und da ist die Sache auch, dass das Alpha-Spielertum bei Kindern nicht als so schlimm empfunden wird.
Hm. Welches Spiel sich halt perfekt für dich und deine Kinder anhört bisher, ist eigentlich das Stuffed Fables, ne? Also das Herr der Träume.
Ja.
Das ist ja auch so, da geht es ja irgendwie drum, dass man zusammen, dass ein Mädchen schlafen gehen muss und es soll schön schlafen und es kommen halt unterm Bett die Monster hervor und die Stofftiere helfen halt. Und die Stofftiere haben auch so alle ihre Fähigkeiten und es gibt keinen, die haben irgendwie Watte. Watte sind die Lebenspunkte.
Ja, Watte sind Lebenspunkte. Das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht.
Und so, das hört sich so süß an und halt auch mit fortlaufender Geschichte, mit viel Geschichte, sehr storybasiert.
Choose your own adventure, Sache liest weiter bei der und da. Das Buch selber, das Ringbuch, ist quasi der Spielplan. Und Kampfsystem ist ein bisschen leichter auch, aber allein die Vorstellung wirklich, dass du Watte verlierst, wenn du getroffen wirst und dann auch jeder kann dann Watte teilen mit anderen Leuten. Das ist schon cool. Also.
Ja, aber du hast es noch nicht. Aber hast du dir überlegt, das zu kaufen?
Ja.
Also weil das hört sich eigentlich für dich und deine Kids perfekt an.
Eigentlich schon, ne? Ja, ist von Asmodee jetzt noch rausgekommen.
Ja.
Genau, ja, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie mir besorgen kann. Ja. Irgendwann.
Bei mir die etwas größeren, also ich sage ja immer so, ich merke, dass ein Spiel funktioniert, wenn sich meine Schüler das selber rausholen.
Mhm.
Ne? Und
Zombies
ist ja Love. Ja, das ist ja nicht, das ist ja die Großen, ne? Sondern wenn wir bei den Kleinen gehen, ich habe zwar schon einen großen Brettspielschrank, aber ein Zombieside steht da nicht drin. Und bei den kooperativen Spielen ist das, was sie ständig rausholen, ist Konzept. Kennst du Konzept? Konzept ist ein Worterklärspiel. Und zwar hast du Icons. Ne? Also du hast zum Beispiel ein Symbol für die Tierwelt, für Literatur, Schrift, Buch, Theater, Fernsehen, Idee, aber auch Zahlen oder Farben oder Liebe, Herz, Tod, Schnelligkeit, langsam, sowas alles. Und muss dann damit Wörter erklären wie Teufel. Und dieses Spiel hat eine Regel, wo man auch irgendwie Punkte und so kriegen kann. Das wie bei Just One, was wir ja auch nicht nach den normalen Regeln spielen, sondern einfach die Wörter erraten, ist das hier jetzt auch, dass einer erklärt dieses Wort. Und die anderen raten das. Und das wird halt in der Hinsicht eigentlich auch voll Koop gespielt. Dass man halt auch versucht, dass die anderen das erraten. Und man hat halt einen Hauptbegriff. Also man hat so fünf Aufsteller, die man auf diese Begriffe dazustellen kann. Und man hat einen Leitbegriff. Und mit den anderen versucht man das immer deutlicher zu erklären und man kann auch irgendwelche...
Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Teufel erklären möchte, dann würde ich auf Feuer, auf Mann und auf Nicht-Liebe was legen. Zum Beispiel.
Ja, du würdest dann bei Mann vielleicht noch ein Würfelchen auf Tod legen. Also man hat Hauptkategorien und kann die dann dementsprechend hin und her stellen und legen und kann dann noch Würfelchen dazu legen, die zur Farbe passen, um immer weiter diesen Begriff zu erklären. Man kann bei den schweren Begriffen nachher auch so Sachen wie das Kriegsbeil ausgraben oder ich weiß, dass ich mal Pulp Fiction erklärt habe. Ich glaube, da habe ich 10 Minuten an Konzept gesessen, um Pulp Fiction zu erklären. Das ist halt
Als
schon, das ist ein.
Kinderspiel, ja.
Nein, dann als Erwachsenenspiel. Also das ist halt so cool. Das hat drei verschiedene Ebenen. Also jede Karte hat drei Begriffe drauf und diese drei Begriffe, also jede Karte hat neun Begriffe drauf. Immer drei Begriffe in jeder Schwierigkeitsstufe.
Ja.
Und meine Schüler spielen das halt auch so voll kooperativ, dass jeder sich immer aussuchen kann. Ich glaube, im Moment nehmen sie die schwarzen Begriffe teilweise raus, die ganz schweren, weil da halt einfach Filme drin vorkommen, die die nicht kennen. Nicht alle. Also spielen wir das Lied vom Tod, kennen
Okay.
Zehnjährige nicht unbedingt.
Ja, es
Ne,
ist
wären
auch.
Tribute von Panem, würden sie dann sehr wahrscheinlich schon wieder erraten, obwohl sie es eigentlich erst ab 12 gucken dürfen.
Wobei, das ist jetzt die Generation, ne? Also die das jetzt noch kennen, aber das wird wahrscheinlich wieder ausfaden in der. Twilight kennt auch nicht mehr jeder. Die neuen Kinder
Ja,
kennen nicht mehr
stimmt.
Twilight. Vorher, früher, es gab eine Generation von Mädchen, die haben das alle gelesen oder alle gehört oder alle geguckt. Aber jetzt kommt
Ja.
ihr dann eine Generation nach, die das Twilight gar nicht mehr kennt.
Es wird doch besser.
Während so eine Hermine Granger kennen dann doch noch viele. Gott sei Dank.
Ja, das ist auch einfach klassischer gewesen. Aber diese leuchtenden Vampire in der Sonne. Edward, oh Edward. Ja, sind wir bei einem anderen Thema. Für die größeren gibt es ja dann, ne, also wenn man dann so ein bisschen weitergeht, also größere meine ich jetzt nicht die Jugendlichen, sondern wenn die Kinder dann so ein bisschen weitergehen, ich meine, dein Ältester, dein Sohn ist 10, ne, wo das ja da auch so langsam anfängt, dann ist halt schon so Smaus und Mystik zum Beispiel, ist ja auch ein etwas leichterer Dungeon Crawler als jetzt Legenden von Andor und so, ist auch süßer mit dem Thema. Es sind halt Mäuse, die kämpfen und es ist nicht ganz so brutal. Klar, ne, man versucht natürlich nicht von der Katze gefressen zu werden und sowas. Da haben wir aber das Problem, dass das Regelwerk sehr kompliziert
Oh
ist.
ja, ich habe Maus und Mystik tatsächlich besessen. Und ich habe es mit meinen Kindern auch gespielt. Aber nicht nur, dass das Regelwerk teilweise wirklich unklar ist, wenn dann irgendwie eine Maus gefangen ist, da steht dann irgendwie, da ist eine Maus aus dem Feld gefangen. Darf die sich denn jetzt bewegen oder darf die sich nicht bewegen? Ist die denn, muss da erst jemand hingehen? Oder darf die sich dann bewegen? Wie ist das denn mit der Maus? Also solche Regelfragen tauchen einfach auf, was den Spielfluss massiv stört. Und die Übersetzung der Geschichte, um die es ja eigentlich geht, ist teilweise auch echt gruselig.
Okay, ich habe es in Englisch gespielt, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber das ist für mich zum Beispiel ein Punkt, genauso wie Legenden von Andor. Das sind zwar Spiele, was die Zehnjährigen spielen können, oder das kann auch schon ein Achtjähriger mitspielen, wenn du als Erwachsener mitspielst. Aber das sind keine Spiele, die einfach so alleine spielen können. Und das ist halt für mich, was ein perfektes Kinderspiel halt ausmacht, dass das Alter, was draufsteht, dass die Kinder das auch selber spielen können. Also ich erwarte jetzt nicht, dass eine Achtjährige oder ein Achtjähriger sich die Regeln selber erarbeitet oder so. Das wäre natürlich toll, aber das ist nicht mein Anspruch. Aber für mich wäre es toll, wenn die Kinderspiele halt auch wirklich dann nach zwei, dreimal Spielen halt auch wirklich von den Kindern selber rausgezogen werden aus dem Spieleregal und selber gespielt werden.
Das ist auch der Grund, warum Magic Maze nicht so gerne von den Kindern selber gespielt wird. Magic Maze funktioniert super mit Kindern an sich, wenn man sie sagt, dass wir das jetzt spielen. Aber aus irgendeinem Grund wollen Kinder nicht leise sein die ganze Zeit.
Also ich muss sagen, Magic Maze ist bei mir in der Schule total gefloppt, bei den Kleineren. Dafür habe ich einmal, haben wir irgendein komplexes Spiel mit den Erwachsenen gespielt und ich hatte der Jugend gesagt, ihr könnt zeitgleich spielen und hatte den Winter der Toten, Zombicide, mitgebracht und Magic Maze und war völlig irritiert, dass sie 5 Stunden Magic Maze am Stück gespielt haben in einer kompletten Stille. Also so leise habe ich Magic Maze noch nie erlebt. Die haben halt wirklich, glaube ich, bis 17 oder so durchgespielt. Also die
Krass.
haben einmal so.
Es wird nicht leicht am Ende, also es ist richtig
Ne.
hart.
Ja, und bei den Kindern ist Magic Maze überhaupt nicht gut angekommen. Also weil einfach so dieses, die finden die Geschichte cool und die finden das auch an sich cool, so am Anfang, aber dieses Stillsein und nicht miteinander reden dürfen, ist schwierig. Also es ist das Gleiche, warum The Mind in der Schule nicht geklappt hat und auch The Game ist schwierig. Also so ab 14, 15 ändert sich das, aber so mit 10, 11-Jährigen, mit denen ich ja viel spiele, geht gar nicht. Also ich versuche Magic Maze immer wieder anzubringen, weil ich Magic Maze ja selber so cool finde. Aber diese Frustration, auch damit klarzukommen, dass die Leute vor einem diesen Pöppel hin und her auf den Tisch hauen und man einfach nicht weiß, was sie von einem wollen, das ist schon schwierig.
Ja, der
Also
Purple.
das haben die sich auch nicht selbst gewünscht, ne? Also Magic Maze ist auch nichts, wo sie sagen, weil ich sag dann ja immer mal wieder, hier, wenn wir länger spielen, ne, was soll ich euch was mitbringen? Wollt ihr irgendwas aus meiner Sammlung haben? Dann kommen alle möglichen anderen Spiele, aber es kommt eigentlich kein Magic Maze.
Und dabei gibt es eine Magic Maze Kids Variante, die schön grün ist und man auch irgendwie Zutaten immer sammeln muss für einen Trank und so weiter. Da kann man dann noch mit mehr, hat also einen kleinen Aufforderungsspielcharakter. Das ist schon ab 5 und mit meiner Tochter habe ich das gespielt, die ist 8 und wir haben das zusammen, da gibt es immer so kleine Tests, Übungsszenarien und dann gibt es ein großes, aber es ist leider tatsächlich schon wieder ein bisschen zu, also ganz wirklich nicht mehr die Zielgruppe für mit 8 Jahren.
Okay.
Und
Ist
wir haben
denn
das,
da die gleiche Regel, dass man nicht miteinander reden darf?
wir haben das dann so gespielt, aber ich glaube, man darf tatsächlich miteinander reden.
Okay.
Ja. Und es gibt auch keinen Tu-was-Stein. Aber wir waren halt schon gewohnt, das normale Magic Maze zu spielen. Und haben das dann einfach so auch relativ still gespielt, bis wir dann irgendwann
Ist das
gemerkt haben.
Magic Maze Kids nicht auch ab 4 oder 5 oder so?
Ja,
Also ist
ab
das nicht doch
fünf
eine.
Jahren. Ja.
Ja, also ist ja schon noch mal eine ganz andere Kategorie, das ist ja Vorschule.
Ja, genau. Das ist, man kann halt damit. Ich hatte halt gehofft, das wäre ein bisschen dann auch so, würde eher noch die Lücke dann mehr anschließen, aber es klafft dann schon noch zwischen Magic Maze Kids und dem normalen Magic Maze dann schon noch eine Lücke. Es ist ganz nett mit verschiedenen Fähigkeiten von den Spielfiguren auch wieder, dass der eine dann über die Brücke kann oder ach, so Kleinigkeiten oder den Fluss entlang kann. Aber im Grunde, ist es sehr, sehr seicht.
Also ich habe das, also ich habe die Spiele nicht bewusst im Kopf, aber ich weiß, dass im Moment gerade bei den kleineren Spielen, also bei den 4, 5, 6, 6er Spielen, also 4 für 4-Jährige, 5-Jährige, 6-Jährige, dass da gerade sehr viel Koop auch rausgekommen ist und gemacht wurde und so. Jetzt muss ich natürlich sagen, das ist für mich einfach nicht die Zielgruppe, die ich noch spiele. Also selbst meine
Ja.
Patenkinder sind inzwischen älter. Ich habe dieses Alter einfach gerade überhaupt nicht mehr um mich herum. Deswegen bin ich da völlig raus. Da müsste man Jürgen von der Spielbar oder so fragen, der genau dieses Alter gerade zu Hause hat mit zwei total süßen Mädels. Ich bin da einfach völlig raus, weil das dann halt auch wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich nicht mehr beschäftige. Also die jüngsten Kinder, mit denen ich spiele, sind normalerweise 10. Und mit den Jüngeren komme ich auch nur in Berührung, wenn ich durch mein Ehrenamt im Jugendkulturzentrum irgendwelche Kindertreffs oder so habe. Ansonsten ist das einfach ein Alter, mit dem ich nicht spiele, sondern ich spiele ab 10.
Man muss ja auch nicht mit jedem Alter spielen. Zumindest dieses Spiel.
Nee.
Insofern.
Aber ich spiele so gerne, ich spiele mit fast jedem Alter.
So. Ja. Jedenfalls habe ich gerade kein Kind in der entsprechenden Zielgruppe für Magic Maze Kids. Aber kommt dann wieder noch. Ja, ansonsten sind das, glaube ich, die. Ich könnte noch Grimoire des Wahnsinns von Yellow als kooperatives Spiel ansehen, wo man irgendwelche Kreaturen, die aus Zauberbüchern rausgekommen sind, wieder kooperativ bekämpfen muss. Es ist aber unnötig kompliziert einerseits und es ist auch ab 12, wobei das dann schon wieder klar ist, es ist komplexer, aber mit Kindern weiß ich nicht, hat bei uns jedenfalls nicht funktioniert, aber es ist auch ab 12 und meine Kinder sind halt auch noch nicht 12. Ja, muss man halt nicht unbedingt machen, aber auch mit Erwachsenen fand ich es halt immer noch ein bisschen sperrig, das Grimoire des Wahnsinns. Was ich an der Stelle aber noch erwähnen muss, von Kosmos, unserem Pfeifenwinde Dungeon Verlag, kommt endlich auf Deutsch das Harry Potter Deckbuilding Game raus. Dieses Jahr noch.
Ist das denn Koop?
Das ist voll Koop. Es ist ein,
das ist auch voll Koop.
Es ist ein seichter Deckbuilder.
Das ist Hogwarts Battle, ne?
Genau, in das ist Hogwarts English? Battle, ja. Wo man halt die 7 Jahre in Hogwarts auch thematisch durchspielt. Ich weiß gar nicht, ob es mit Fotos aus dem Film ist. Ich habe damit nicht so große Probleme, wie andere Leute teilweise haben. Wäre mir egal. Ich freue mich drauf. Man spielt halt die 7 Jahre dann wirklich nach und kriegt dann immer bessere Karten in seine Decks. Und man spielt es kooperativ. Ich glaube nicht, dass es so Legendary-mäßig ist, wie dass man quasi einen Charakter mehrfach abgebildet hat, weiß ich aber nicht. Habe ich mir noch nicht so genau angeguckt, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, dass es endlich auf Deutsch rauskommt. Einige konnten nicht so lange warten, weil es hat echt, ich fand das seltsam, dass also, es so lange gedauert hat. Dass es auf
ja,
Deutsch
es war ja auch die ganze Zeit in der Schwebe,
ja,
ob das jetzt wirklich auf Deutsch rauskommt. Deswegen haben sich viele in Unkosten gestürzt und das auf Englisch gekauft, weil das auch nicht mehr immer lieferbar war,
ja,
und so.
Genau, das weiß.
Und ja, es ist cool, dass es jetzt auf Deutsch rauskommt.
Ja, find ich total gut. Also ich freue mich und das werde ich bestimmt spielen. Auch wenn es halt so Dinge macht wie, du spielst eine Karte aus und kriegst dann eine Ressource und dann nimmst du dir die Ressource so physisch als Marker und dann, wenn dein Zug zu Ende ist, dann legst du halt die Karten ab und die unverbrauchten Ressourcen halt auch wieder oder bezahlst damit irgendwas. Was ich damit sagen will, ist, bei einem Dominion oder so sagst du dir, okay, dann nimmst du dir nicht noch Tokens für Geld.
Ja.
Ne? Das ist halt dieser Zwischenschritt, den das Spiel noch macht, was da das ein bisschen kinderfreundlich aber auch macht. Ne? Aber ja, ich freue mich drauf, die Geschichte zu spielen. Meine Kinder sind gerade auch Feuer und Flamme für Harry Potter. Das ist also vollkommen
genau, die richtige Zeit. Spielen deine Kinder denn lieber kooperativ oder spielen die lieber kompetitiv? Oder gibt es da gar keine Präferenz? Ist das egal?
Ja, die spielen schon beides. Doch, doch. Die gewinnen natürlich auch gerne und müssen auch noch mal ein bisschen besser lernen zu verlieren, oft. Aber ja, die spielen auch ein Monopoly, leider. Das ist dauerlich, aber ich muss das zum Glück nicht spielen. Aber es gibt schon Tendenzen, dass die auch Monopoly...
Die Trauer der Vielspielerväter.
Ja,
meine Kinder spielen Monopoly.
Ja, es gibt auch Kartenspielvariante von Monopoly, das ist ein bisschen besser. Das spielen die zum Glück auch gerne. Aber ja, die Wunde ist echt, die klafft.
Okay.
Ich musste das hier mal loswerden. Es tut mir leid.
Auch dafür sind wir da. Fuchs und Bär.
Und genauso wenig, wie man an Monopoly vorbeikommt, wenn man über Brettspiele redet, ernsthaft, auf einem ernsthaften Niveau, genauso wenig kommt man an Magic the Gathering vorbei.
Na toll. Ach ja, irgendwann. Also ich werde mir das überlegen. Ich mache auch die Folge mit dir, ohne Magic gespielt zu haben. Dann musst du halt einfach damit rechnen, dass ich dumme Zwischenfragen stelle.
Ja.
Was so ist Sachen grün? Sagt wie Eichhörnchen oder so.
Eichhörnchen, ja. Eichhörnchen ist ohne Scheiß. Es gibt ein Eichhörnchen-Deck, was ganz viele Eichhörnchen produziert. Das war zu Odyssey-Zeiten. Weatherlight Odyssey.
Wo redest du in Zunge. Fragezeichen für mich? In verschiedenen Zungen, ja, nee. Die würde man an Pfingsten ja wenigstens verstehen. Ja. Dann sind wir auch eigentlich am Ende angelangt, würde ich sagen.
Wusstest du, dass Pfingsten ein Verb ist? Also, es gibt auch das Verb Pfingsten.
Nein.
Ja, siehst du mal. Schlag's mal nach.
Okay. Lernen mit Fuchs und Bär, immer mehr. Oh, das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut.
Das war ein Zitat aus Pumuckl.
Ja, wir sind am Ende unseres
Trash-Talk-Podcasts.
Es ist mal wieder unheimlich spät. Wir müssen unbedingt mal lernen, irgendwie früher zu podcasten. Ansonsten hat es uns Spaß gemacht, heute mal mit einem etwas seichteren Thema und, glaube ich, einem Thema, was man Fuchs und Bär nicht unbedingt so zutraut. Aber das ist ja schon, dass wir beide trotzdem viel mit Kindern spielen. Jetzt ich nicht so viel mit Jüngeren. Und wir uns da natürlich auch unsere Gedanken machen. Ich finde es vor allen Dingen immer total wichtig, dass man überhaupt mit Kindern spielt und dass Kinder die Chance bekommen zu spielen. Und ich finde das total schade, dass ganz wenige Eltern mit Freude mit ihren Kindern spielen. Also das ist so, also da reden wir jetzt nicht über unsere Brettspielblase und über unsere Brettspielleute, sondern dass ich immer wieder zu hören bekomme, wie wenig die Eltern mit den Kindern spielen, obwohl die Kinder so gerne spielen würden. Und das ist für die Entwicklung so wichtig. Und Spielen bildet einfach. Und ich finde das total wichtig, dass man so viel wie es geht mit Kindern spielt. Die lernen einfach so viel daraus.
Nichtsdestotrotz sind auch so ziemlich alle Spiele, die wir hier heute vorgestellt haben, bis auf vielleicht Obstgarten, auch Erwachsenen geeignet. Auf
Obstgarten ist immer auch, also
gut, Talisman jetzt.
vielleicht sollte ich mal Obstgarten als Absacker spielen.
Oh je.
Also ich muss immer noch sagen, es gibt ein Spiel, was ich mal aus der Bücherei ausgeliehen hatte, das heißt Würfelwölfe. Das ist vom Haber Verlag. Und wenn bei uns in bestimmten Gruppen gesagt wird, lass uns doch einen Absacker spielen, wird auf jeden Fall immer Würfelwölfe genannt. Das ist ein Spiel, wo du irgendwie Schafe jagen musst. Und du würfelst zeitgleich und du darfst immer mit deinem Wolf nach vorne gehen dann, wenn du einen Wolf würfelst. Du kannst aber, da ist auf dem Würfel ist aber auch irgendwie drauf, dass du dich um dich selbst drehen musst oder dass du um den Tisch rumlaufen musst oder sowas. Und das habe ich halt auch mal. Also es gibt auch Spiele, die man sehr gut in Erwachsenenrunden auf den Tisch bringen kann. Also Würfelwölfe ist bei uns legendär.
Ja.
Also wer das mal spielen möchte, das ist super, man muss sich dabei bewegen.
Aber da gibt es ja auch so Sachen wie Lucky Lux oder Dungeon Fighter, wo man auch mit Würfeln auf den Tisch werfen muss.
Aber Dungeon Fighter ist ja kein Kinderspiel, was
Eben.
umorganisiert wird.
Deswegen habe ich das auch nicht genannt. Dungeon Fighter ist eindeutig ein Erwachsenenspiel.
Ja. Ja, also ich setze noch mal an, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wie immer zum Ende hin, mich erreicht ihr bei Twitter unter missbaby_de,
Mich
den
erreicht
Bären.
ihr at Dialogikbär auf Twitter, auf YouTube, Dialogikbär.
Das haben wir ja heute häufig genug gehört, dass man dich auf YouTube auch sehen kann. Aber man kann dich nicht richtig sehen, ne?
Meistens nicht, ne? Teile.
Meistens nicht, man.
Ich habe mal ein Intro jetzt gemacht gehabt, wo ich diesen Tuvas-Spielstein habe ich angefangen. So zu schneiden und Videos, Schnipsel für zu drehen, wo ich diesen Tuvas-Spielstein quasi vor die Nase gesetzt bekomme und wild geklopft wird vom Robert. Habe ich alles noch als Rohschnitt irgendwo und dann habe ich angefangen zu podcasten und seitdem kommt da wohl nichts mehr. Auf dem Kanal,
Podcasten ist auch.
Folgendes kommt nicht mehr auf dem Kanal, Jedogibär.
Ja, ansonsten gibt es wie immer unsere Webseite Fuchs und Bär immer noch mit Schreibfehler, also BER, de, da findet ihr uns immer noch und Twitter sind wir auch, Fuchs und Bär. Und ja, wir hoffen, wir haben euch trotzdem unterhalten mit der Folge. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ja erstmal meine große Karnevalsveranstaltung vor mir, die ziemlich viele Ressourcen auch bindet. Und da werde ich bestimmt auch ein bisschen was drüber erzählen. Ich freue mich da tierisch drauf. Es ist eine schöne Veranstaltung mit der Mischung aus den Vielspielern und den Jugendlichen, die ja eigentlich auch Vielspieler sind oder die Vielspieler werden. Es ist ab 16 auch. Wir haben so ein paar Ausnahmen mit 15-Jährigen, die mitmachen dürfen. Und wenn die ihre Kinder mitbringen, die Vielspieler, dann dürfen die Kinder natürlich auch mit. Das ist eine schöne Truppe, wir freuen uns da alle drauf. Wir frühstücken dann zusammen und so. Das wird ein schönes Event. Deswegen weiß ich noch nicht so direkt, ob wir im Anschluss direkt den Podcast hinkriegen oder nicht. Also seid uns nicht böse, wenn wir vielleicht noch mal schieben müssen oder mal ausfallen lassen müssen. Wir kriegen das jetzt mit. Wir haben es fast die ganze Zeit geschafft, seitdem wir angefangen haben, alle 2 Wochen euch diese 2 bis 4 Stunden Podcasts aufzunehmen. Wir merken aber schon, dass wir manchmal an gewisse Grenzen kommen. Wir versuchen das aber weiterhin so durchzuhalten. Es kann halt manchmal sein, dass es einfach nicht so gut klappt. Seid nicht zu enttäuscht. Wir versuchen unser Möglichstes.
Habt ihr auch mal Pause, um die ganzen anderen Folgen aufzuholen, die ihr dann verpasst oder auslassen musstet?
Und ich finde das gerade sehr ambitioniert. Bei Twitter hat ja einer geschrieben, dass er angefangen hat, unseren Podcast von vorne anzufangen zu hören, wo ich mir gedacht habe, boah, das sind inzwischen schon einige Stunden.
Das stimmt, dabei sind es gar nicht so viele Folgen. Aber ja, vielen Dank dafür.
Die 14. Folge sind wir dran.
Ja, unglaublich.
Das ist schon einiges.
Gerade wenn die so lang sind, ne? Übrigens, was ich noch nie erwähnt habe, glaube ich, theoretisch kann man uns auch auf, also mich auch auf Facebook erreichen. Da bin ich zwar super selten, aber generell, wenn man mir da auch über diesen Messenger eine Nachricht schicken möchte, weil man gerne nur Facebook macht, gerne auch. Ich freue mich auch darüber. Ja, auch Yellow Geek Bär oder so, keine Ahnung, findet ihr schon. Gelber Bär.
Wer uns erreichen will, erreicht uns.
Ja.
Ja. Wir wünschen euch, wir hoffen, ihr seid jetzt mit der Bügelwäsche fertig oder seid irgendwo angekommen im Auto.
Oder fühlt euch gebügelt.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Bis bald, Martina.
Was? Du bist Martina? Okay. Auf Wiedersehen, Martina. Und ihr anderen auch. Tschüss.
Tschüss.